Hallo zur Geekzone. Spezialfolge. Heute mit dabei der Christian.
Ha, hu, hau.
Hello. Und der Tax.
Ein cineastisches Hallo.
Und der Philipp.
Servus, grüß euch.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Du bist ja ganz schön erschöpft, Philipp. Du hörst dich erschöpft an. Was hast du denn getrieben am Wochenende?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe Wochenende Filmriss. Ich bin irgendwie Samstag früh los und Sonntagnacht war ich irgendwann wieder daheim. Und dazwischen, weiß ich nicht, irgendwas war da.
Aber Filmriss ist keine gute Idee dann, oder? Weil du hast ja dann wahrscheinlich Samstag und Sonntag durchgehend bis hast du im Kino verbracht und hast Filme geschaut. Gehe ich mal von
aus. Oh, stimmt, ja, stimmt, da war was. Ja, jetzt,
ja,
wo du sagst.
Der Großteil von uns war auch dabei. Wir waren dieses Mal, ja, punktuell mal hier dabei, mal da dabei. Aber wir können, glaube ich, zu allen Filmen, die dieses Jahr auf dem Fantasy Filmfest White Nights in München jetzt am 10.11. Februar gezeigt wurden, was sagen. Und das werden wir jetzt auch im Cast tun, liebe Leute.
Ich möchte ganz kurz was vorwegschicken, Peter, entschuldige.
Ja,
das heißt übrigens White Nights wegen Winter und Nacht, weil es bis in die Nacht geht und Winter, der Schnee ist so weiß. Ich habe ewig gebraucht, bis zweite Jahr da und ich habe es erst dieses Jahr richtig kapiert. Deswegen wollte ich es kurz erklären.
Ja, das ist könnte man eigentlich auch umbenennen in Winter Edition, dann ist irgendwie einfach.
Aber ja. Ich dachte immer, das ist so ein Play on Words mit dem Weißen Ritter. Nein, ich dachte, das wäre so ein Wortspiel mit dem Weißen Ritter
oder
irgend so ein
Fuck. Es ist ja historisch, es gab ja früher immer das Fantasy Filmfest und das war halt immer einmal im Jahr und das ist ja immer so September, August, September, so um den Dreh rum. Und das lief ja immer ganz gut und das haben sie ein bisschen erweitert eben. Dann gab es nämlich mal die Fantasy Filmfest Nights. Das war quasi die Kurzausgabe von dem Fantasy Filmfest mit halt nur, glaube ich, ja, 4 Tage sind es ja dann nur.
Mhm,
ja. Und Nights halt, ich weiß gar nicht, ob das damals wirklich nur dann abends stattgefunden hat. Ich glaube nicht. Das weiß ich eben nicht ganz genau. Und das lief wiederum auch so gut, dass sie nochmal eine Winter Edition gemacht haben von diesen,
ja,
Nights. Also eine Kurzform vom Fantasy Filmfest. Und deswegen Nights, glaube ich, halt nur, weil es halt quasi so eine Nacht und im Vergleich
zu. Naja, naja. Aber es ist, ich meine, so und wie wir.
White dieses Nights halt, weil es halt eben immer dann im Februar war, oder Januar,
ja,
Februar.
Ja,
halt,
aber da gab es auch noch eine lustige Anspielung, weil ja bei den Filmen, beim Fantasy Filmfest ist es ja so, dass es teilweise so ist, dass die Regisseure vor dem Film ja kurz so einen Einspieler oder so einen Einspieler gezeigt hat, wo der Regisseur was zu dem Film sagt. Und da hat auch ein Kollege gemeint, wenn es nach ihm gehen würde und wenn man seine Filme so anschaut, müsste man eigentlich die White Nights in Red Nights umbenennen.
Mhm. Genau.
Und vielleicht spielen sie auch damit, dass das halt White Nights mit dem weißen Schnee und so ganz unschuldig, aber die Filme, die gezeigt werden, sind das halt oft auch nicht. Also eigentlich finde ich den Titel sogar ganz witzig.
Ich auch.
Ja.
Ja, nein, ich habe ihn noch nicht verstanden.
Aus Argentinien, also dass der natürlich nicht weiß, warum es White Nights heißt im Februar, wenn er das gerade genau aus seinem sonnigen Garten herausschickt, die Grüße.
Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Wahrscheinlich wusste, hat er es wirklich nicht verstanden. Und der Philipp hat auch.
Wahrscheinlich recht. Kokain oder irgendwie Koks, irgendwie so ein Kram, ja.
Ja, genau, vielleicht
die hat Regisseure, ja,
gleich anders interpretiert. Und der Philipp, den muss ich natürlich auch verteidigen, so viel Schnee gibt es bei uns hier ja auch nicht mehr. Und gerade jetzt, nee, aktuell war es auch richtig schön warm. Also wir hatten eigentlich auch angenehmes bestimmt Wetter und konnten da ein schönes Wochenende zusammen verleben. Ja, Samstag, Sonntag. Vielleicht gehen wir auch direkt rein. Also was wir heute machen, wir werden euch von den ganzen Filmen berichten, so wie im letzten Jahr auch schon. Und versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu bleiben, weil wir werden euch im Prinzip einfach nur sagen, wie uns die Filme gefallen haben, was da vielleicht besonders dran war und vor welchen Filmen wir euch auch warnen können. Das Ganze wird natürlich wieder sehr subjektiv sein und wird sich auch ziemlich unterscheiden mal wieder, wie der ein oder andere von uns die Filme empfunden hat. Doch bevor wir jetzt direkt in die Filme reingehen, ja, haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht, nur dieses Jahr ist es ein bisschen anders, weil wir ja schon einmal bei den White Nights waren. Wollen wir kurz euch sagen, was so unsere Erwartungshaltung war und auf was wir uns gefreut haben und wie die Vorfreude aussah. Da kann ich auch direkt gern mal anfangen. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, als wir des Öfteren ja über die Filme gesprochen haben oder dann auch nochmal unseren Jahresabschluss gemacht haben, dass ich echt sagen muss, diese White Nights letztes Jahr waren für mich was ganz Besonderes, weil ich mir erstmal fand ich es total geil von der Art und Weise, so viele Filme am Stück zu schauen, so unterschiedliche Filme, auch Filme, die ich wahrscheinlich privat nie auf die Idee kommen würde, die zu schauen. Und dann sind die unglaublich hängen geblieben, weil wir halt zusammen ein Event hatten. Ne? Wir haben sie im Kino gesehen, wir haben drüber gesprochen, dann noch im Podcast. Und irgendwie hatten die einen besonderen Stellenwert und haben sie immer noch. Also ich weiß jetzt immer noch, obwohl ich schon wieder jetzt viele Filme seitdem gesehen habe, gerade jetzt am Wochenende, kann ich dir relativ genau zu den Filmen was sagen, die wir damals gesehen haben. Und natürlich, meine Erwartung war, dass das dieses Jahr auch wieder so sein wird. Und habe einfach mir auch gedacht, die werden schon eine gute Auswahl an Filmen treffen. Und bin da mit voller Vorfreude hin. Das war so meine Zeit davor. Wie sieht es da bei euch aus?
Ja, ähnlich, ne? Also ich meine, letztes Jahr war ja das Jahr, wo ich gelernt habe, dass prinzipiell die Filme bei der Katzenangriff, jetzt hau mal kurz ab. Die Filme beim Fantasy Filmfest, auch wenn es keine großen Namen sind oder sonst irgendwas, im Kino einfach viel mehr Spaß machen als die meisten Hollywood-Riesenproduktionen. Die Stimmung einfach super ist und ja, und deswegen bin ich da auch dieses Jahr wieder mit, tatsächlich hauptsächlich wegen dem Event und gar nicht nur wegen den Filmen, mit viel Vorfreude reingegangen. Und natürlich, dass wir uns in Persona sehen, so lang am Stück, ist ja sonst nur bei unserem Offside gegeben.
Ja, eben, voll cool, ne? Ja, Tax, bei dir?
Ja, letztes Jahr war für mich ja das erste Mal Fantasy Film Festival. Hat mir auch außerordentlich gut gefallen, auch vor allem diese Publikumsdynamik. Nicht nur, dass das Publikum während dem Film agiert, interagieren kann man es vielleicht nicht nennen, aber es wird gelacht oder geschrien. Aber auch, dass sich das Publikum je nach Film wirklich drastisch ändert. Ja, also das hatten wir letztes Jahr schon gesehen. Und letztes Jahr war ich ein bisschen traurig, da ich dachte, endlich Kino, volle Qualität in den City-Atelier-Kinos. Und dann habe ich festgestellt, dass dieses Jahr ein neuer Projektor oder mindestens eine neue LED eingebaut wurde. Also diesmal war das Bild völlig in Ordnung und hat richtig Spaß gemacht. Also da gab es auch gar nichts zu meckern. Und wir hatten auch sehr gute Plätze, weil die Leute, die quasi den Festivalfilmpass hatten, haben gefühlt irgendwie noch mal 5 bis 10 Zentimeter mehr Beinfreiheit gehabt. Zumindest wenn wir vorne mal kurz gehockt sind, war es für mich unbequemer. Ja, also
da war mir Platz.
War ein sehr schönes Kinoerlebnis mit euch, aber auch mit dem gesamten Publikum dort vor Ort. Ja.
Ach krass, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass in den Reihen mehr Platz war.
Ja, ich bin halt auch größer.
Okay. Das halte ich aber, ich halte es fast für ein Gerücht, Tax. Vielleicht hast du
das abgenommen. Das können wir ja nochmal überprüfen, ja. Vielleicht nächstes Jahr oder demnächst.
Vielleicht
ja?
Lag das ja in den D-Box-Sitzen, wo die wir da hatten.
Die wir da natürlich nicht hatten. Genau, aber zu dem Thema Sitzverteilung, da kommen wir auch gerne jetzt im Fazit nochmal. Ja.
Ich habe noch einen ganz mal. Kleinen Nachruf.
Ja, ja, ja.
Was wirklich schade war oder ist, die Filme, die wir letztes Jahr gesehen haben, sind kaum am Markt verfügbar oder zumindest jetzt nicht bei den Streaming-Anbietern. Also da muss man schon suchen und die Filme haben sich auch bei mir richtig eingebrannt. Ja. Also ich hatte da also richtig Spaß. Ja.
Vielleicht zu.
Ja, also ein paar schon.
Auf den Quiet ist, glaube ich, leider ja. Echt.
Genau, genau.
Boy gibt es so gut wie nicht, aber ich glaube, den Rest gibt es schon überall.
Ja, also, es ist halt genau, es sind halt wirklich auch Filme, aber es stimmt schon, es sind jetzt nicht so präsent, dass du einfach sagst, okay, da gehe ich dann heim und suche den nochmal bei Prime und dann finde ich den da.
Doch.
Ja, also ich will halt jetzt nicht 16 nicht Euro ausgeben,
also
halt
hier
99 Cent oder 5
letztes
Euro.
Jahr würde ich sagen, dass die Hälfte der Filme findest du nicht zum Streamen vom letzten Jahr, da wette ich mit dir.
Würde ich fast dagegen wetten.
Okay, dann machen wir das. Das prüfen wir nochmal.
Wir recherchieren mal.
Das Problem dieses Jahr vielleicht sein, wir erzählen euch jetzt von Filmen, die erstmal vielleicht nur in ausgewählten Kinos jetzt in nächster Zeit auch kommen oder die ihr vielleicht schon wo streamen könnt, aber die sind halt jetzt nicht so einfach zu bekommen mit einem Abo, weil ich jetzt zufällig ein Netflix-Abo habe, werde ich jetzt da keinen dieser Filme wahrscheinlich genießen können.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Ja. Genau.
Ich wollte noch kurz auch mal Senf dazu.
Ja.
Ich habe mich ja mega gefreut auf das Event, unglaublichst. Und schon im Vorfeld, gleich sobald es Tickets gab, alle angespornt, hier Tickets zu kaufen.
Im Oktober haben wir die gekauft.
Ja, genau. Und dann habe ich gleich gekniffen und konnte eigentlich nur bei nicht mal der Hälfte der Filme dann teilnehmen. Aus persönlichen Gründen, das hat mir so wahnsinnig wehgetan und leid getan. Ach, aber die Zeit, die ich mit euch verbringen durfte, das war so schön. Und deswegen, ich hoffe halt mal, dass es nicht das letzte Mal war. Also es ist einfach das passendste Format, dieses zwei Tage am Wochenende. Da
ja, das ist super vom Umfang.
Mehr Tage, puh, und dann so ein ganzes Fantasy-Filmfest war noch nie mein Ding, da habe ich mir immer nur rausgepickt. Ja. Deswegen, das war perfekt. Und wie es der Fips gesagt hat, das sind halt Filme, die machen im Kino einfach trotzdem Spaß. Die hätte ich, wenn ich mir die alleine so auf im Stream angeschaut hätte, hätte ich bei weitaus mehr wahrscheinlich gesagt, naja, nicht so toll. Aber so ist es halt einfach mit der ganzen Stimmung, Atmosphäre.
Ja, und du hast auch nicht diesen... Filmfans.
Genau.
Ja, du hast nicht diesen Effekt, also dass du, wenn du dir einen Film anschaust, der dir da überhaupt nicht wirklich gefällt, das soll es ja mal geben, ja. Ja. Du bereust es trotzdem nicht, diesen Film geschaut zu haben.
Ganz genau.
Das ist genau der Punkt. Also wenn ich den teilweise, ich habe schon bereut, dass ich meine Zeit mit so manchem Streaming-Mist verbracht habe. Aber wir werden es ja gleich sehen. Es war vielleicht der ein oder andere Film dabei, der jetzt nicht so richtig geil wegkommt in der Wertung. Ja. Aber sogar das ist irgendwie dann eine spaßige Geschichte, weil man es in einem coolen Umfeld gesehen hat und sich den halt einfach nie angeguckt hätte sonst. Ja.
Ja. Und in dem Fall halt auch wir zusammen uns das anschauen und jetzt auch zusammen drüber sprechen können. Und gerade wenn die Meinungen auseinandergehen, dann wird's halt nochmal extra lustig. Also man hat alles für den Content. Also wir, in dem Fall schauen wir sogar mal einen Film, der uns nicht gefällt, aber wir haben ja dann trotzdem Content.
Ja, und wie gesagt, dann ist vielleicht, was natürlich auch ein bisschen was ich nicht getan habe, ich kannte zum Großteil nicht mal die Titel der Filme. Ich habe nicht geguckt. Das heißt, ich bin bei jedem Film wirklich ohne jede Erwartungshaltung rangegangen. Ja?
Ja. Und da kann man nur eins dazu sagen, wir gehen jetzt auch direkt gleich rein. Was wir tun werden, ist, wir werden auch jetzt nur den kurzen Absatz zu den einzelnen Filmen aus dem offiziellen Programm vorlesen, weil das würde ich jetzt mal nicht als Spoiler identifizieren. Die sind oft auch recht gut geschrieben, finde ich. Ich habe die vorhin mal kurz überflogen, um schon mal zu sehen, ob das passt sozusagen. Dann müssen wir euch schon mal nicht mehr so die Rahmenhandlung der Filme erklären. Und dann gehen wir direkt rein und sagen, wie hat der Film bei uns funktioniert, wie hat er gewirkt und ist es eine Empfehlung oder nicht? Das wäre jetzt so die Idee. Und wir machen das einfach in der Reihenfolge, wie die Filme ausgestrahlt wurden. Dann fällt es mir auch so am einfachsten, immer noch dran zu denken, was hatte ich da für ein Feeling bei dem Film? Das ist halt wirklich, man koppelt halt im Kino oder bei so einem Event wirklich sogar, wer war da dabei und so weiter und so fort und nicht nur den Film allein. Das macht dann so viel aus. Ich weiß sogar nicht, bei welchem Film ich welches Getränk und welches Popcorn hatte. Naja, nicht mehr
ganz. Welchen Lacher wir rechts von uns sitzen hatten die
ganze Zeit. Ja, genau. Wer sonst noch mit dabei war. Ja, wer sonst noch mit im Saal
also war. Also am ersten Tag weiß ich bei jedem Film, welches Getränk ich hatte.
Super cool, oder? Das ist doch mal witzig, wie sich sowas einbrennt, wenn man so echte Ereignisse koppelt.
Ich habe aber auch immer das gleiche Getränk getrunken und die Frage war eher, wie viele hatte ich davon?
Okay. Gut, dann gehen wir rein in die Sache, oder? Dann fangen wir direkt an. Ich habe auch schon hier das Programm offen und wir fangen an mit dem ersten Film. Ein portugiesischer Film von 2023 mit dem Namen Amelia's Children. Und ich lese euch kurz den ersten Absatz einfach vor. Dann wissen wir schon mal, was es geht und dann schauen wir mal, wie der bei uns funktioniert hat. Als Eröffnungsfilm ja auch. Es war dann unser erster Film, wir waren natürlich hyped und da ging es los. Okay, dann. Dank eines DNA-Tests findet der im Waisenhaus aufgewachsene Edward endlich seine biologische Familie und folgt gemeinsam mit seiner Freundin Riley deren Einladung in die ländliche Abgeschiedenheit Portugals. Das riesige Herrenhaus, in dem seine kränkende alte Mutter und sein Zwillingsbruder leben, entpuppt sich als düsteres Labyrinth, in dem die Vergangenheit nicht zur Ruhe kommt. Aber das zunehmend bizarre Verhalten von Edwards Verwandten und ihre fast schon manische Fröhlichkeit scheinen nur Riley aufzufallen. Beunruhigt sucht sie nach Antworten und stößt bald in den nur flüsternd erzählten Geschichten der Dorfbewohner auf längst beerdigte Geheimnisse. Ja, das finde ich fast erstmal ganz gut zusammen, verrät noch nicht allzu viel, aber man weiß, worauf man sich da wohl einlässt. Und ja, wer will denn mal starten? Christian, du hast den ja nicht gesehen, du wirst es von uns sozusagen einfach mal hören, wie wir den so fanden. Ja,
vielleicht hat der deutsche Titel, wenn ich da starten darf,
ja, natürlich.
Das deutsche besetzt, heißt er wahrscheinlich nicht Amelia's Children, sondern zu Besuch Amelia's bei Schwiegermama oder so. Ja, also weil also der Film startet auch super und ich habe das auch genauso wahrgenommen wie in der Beschreibung. dass er seinen DNA-Test macht und sich endlich freut, da seine richtige Familie kennenzulernen. Und irgendwie ist es dann ganz fishy. Jetzt weiß ich nicht, ob hier jemand rausgeflogen ist oder ob ich noch live bin.
Mach hört einfach weiter. Hören
dich. Ah, okay, wunderbar. Das klang jetzt total strange. Und schon zu Beginn merkt dieses junge Paar, dass sie auf dem Weg zu diesem Haus ja vielleicht umdrehen sollten, machen ein paar unschöne Erfahrungen. Und die Freundin spannt einfach, dass da irgendwas nicht so richtig ist. Und ich denke, so viel kann man spoilern. Der Freund von der Freundin, der, würde ich sagen, ist in der Blüte seines Lebens, ja, gut durchtrainiert, sportlich, jung, ja, kräftiger Kerl. Aber das passt auch zu der Familie. Und die Familie, würde ich sagen, ist relativ schräg. zu dem Filmgenre kann man sagen, es ist so ein typischer, ja, Horror, Thriller, nee, schon Horror-Klassiker. Ich muss aber gestehen, dass ich mich bei dem Film eher wohl gefühlt habe und gar nicht, also mir eingeschissen habe. Ja? Also es gab für mich keine Jumpscares. Ich bin eher nur dieser ganzen bizarren Story gefolgt, würde ich sagen. Ja? Also er hat mich gut unterhalten. Würde ich noch mal angucken? Weiß ich noch nicht. Wie ist denn dir gegangen, Philipp, damit?
Ja, ähnlich. Also ich würde mal sagen, die Handlung und so haben wir ja schon. Also es war ein solider Hopper-Film. Also es ist sowas, was ich normalerweise auch nicht bereue, wenn ich es für 99 Cent bei Amazon angucke. es ist ein relativ standardisiertes Thema. Also man durchschaut eigentlich auch das Thema nach der ersten Viertelstunde, weiß man, um was es geht. Ziemlich schnell, finde ich. Und das ist für mich auch der größte Kritikpunkt, weil du weißt es eigentlich nach einer Viertelstunde, es ist mega eindeutig und sie tanzen dann irgendwie eine Dreiviertelstunde drumrum, bevor sie
auf den Punkt kommen. Im wahrsten Sinne des Wortes?
Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau.
War das Bebel Gilberto, oder?
Genau, also das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass sie das am Anfang. Peter hat von mir öfter gehört, das war ein bisschen lang.
Also die erste. Jeder zweite Film oder jeder Film
fast war zu lang. Es gab wirklich so einzelne Teile, die mir zu lang waren. Also diese Stimmungsaufbaugeschichte, die war zwar an sich gut gemacht, aber es war halt einfach viel zu eindeutig, auf was es hinausläuft, schon nach 5 Minuten.
Dann wird es einem auch lang, weil nämlich die Laufzeit des Films mit 91 Minuten ist ja jetzt wirklich schon unterste, ist ja fast schon.
Ist nicht schlimm. Also das war jetzt auch nicht super schlimm, aber also ich sag mal, ein bisschen überraschender hätte es schon sein können. Es gab jetzt auch keinen spektakulären Twist oder irgendwas. Höchstens so Mini-Twistchen. Aber es war definitiv kein schlechter Film. Definitiv kein schlechter Film. Also für den Anfang finde ich das völlig legitim. So ein, ich sag mal, irgendwo Standardkost, Horror-Standardkost, und das passt schon.
Ich habe ihn sogar bei Letterboxd mit 3 von 5 Sternen bewertet, weil ich habe ihn super genossen. Ich fand ihn total schön anzuschauen. Er war halt klischeehaft, so habe ich es auch beschrieben. Er war halt klischeehaft auch dahingehend, dass das, was du dir am Anfang so denkst, dann halt auch schon wirklich eintritt, und auch so manche Szenen, die hast du halt schon 23.000 Mal gesehen, und die wurden halt hier nochmal anders abgedreht. Das Ende war okay, oder? Das war jetzt auch nichts, wo man sagt,
das war alles Standard, ist nichts, was irgendwie rausgestochen hätte. Ich bin auch bei 3 von 5 gelandet, weil ich gesagt habe, ich kann nicht wirklich was Schlechtes finden. Wäre es mein erster Horrorfilm in diesem Themenbereich gewesen, dann hätte ich gesagt, der war wahrscheinlich schon cool, Aber es war halt nicht mein erstes, es war gefühlt der 5000. der jetzt da keine neuen Impulse reingebracht hat, außer dass der kleine Bruder in den Wald geht zum Schnitzen und dabei singt nachts.
Ja. Vielleicht letzte Kategorie, so Soundtrack. Ich achte ja immer auf die Filmgeräusche. War okay, aber war jetzt auch nicht wow, der Sound und Soundtrack, ja. Also habe ich bei den anderen Filmen noch mehr.
Aber alles so eher so solide Arbeit. Noch eine Sache, wenn den ja auch jemand schaut, vielleicht Christian, du wirst ihn vielleicht früher oder später noch schauen,
Kann ja, sein. Mal schauen, das haut mir jetzt nicht vom Hocker. Und wie gesagt, ich hätte ihn jetzt da geschaut, und aber ja, wenn er mal bei Prime ist, dann muss er schon rausstechen und sowas geht halt unter. Das ist ja, ja das, warum du ja glaubst, dass alles nicht im Stream ist. Und da glaube ich fast nicht, dass ich da aktiv dahinter sein werde, den zu gucken.
Ja, und
das glaube ich fast nicht.
Ich, was nur interessant ist, wollte ich nur sagen, wenn ihn jemand schaut, ich habe das nochmal dann extra gegoogelt, weil da stand ja auch schon mit Zwillingsbrüdern etwas in der Beschreibung, was ich euch vorgelesen habe. Das ist wirklich derselbe Schauspieler. Also das sind nicht, das ist nicht ein Schauspieler, der einen Zwillingsbruder hat, sondern das ist derselbe Schauspieler.
Ja. Danke, dass du das aufgelöst hast, Peter, weil ich die ganze Zeit geguckt habe, ist das jetzt der Ricky Martin, also Ricky Martin-Typ? So, ja, da hat doch das Mutter... Nee, ist er nicht. Nee, den haben sie so gekastet. Also
man hätte es vermuten können, weil es einfach eine furchtbar schlecht sitzende Perücke war.
Genau.
Und gleichzeitig... Also,
ich war nur neidisch wegen der ganzen Haarpracht. Da habe ich
diese,
mir gedacht,
diese Perücke hat ja... Diese Perücke hat ja quasi lauter als der Soundtrack durch den Kinosaal gebrüllt, ich bin eine Perücke.
Ja, und aber muss man dann wiederum sagen, schauspielerisch von dem natürlich, finde ich schon geil, weil er wirklich ja zwei sehr verschiedene Typen ja spielt. Ja, das ist eigentlich auch schon ja
alles. Ich glaube, können wir an dem einen Haken machen.
Ja,
ja, ja, ja.
Gut, ah, der Christian, das war dem Christian natürlich wichtig. Wir haben das leider in der Pre-Show diskutiert, weil wir schon über Verfügbarkeit von Filmen gesprochen haben. Genau, also du hast nochmal nachgeschaut. Vom letzten Jahr sind 5 von 10 Filmen streambar sozusagen aktuell.
Ah, habe ich ja genau gesagt. Also ich könnte es mir auf meine Seite ziehen. Ich sage ja, den einen gibt es ja bei Shudder, aber gibt es ja nur bei Shudder US, deswegen. Also
okay, aber das ist aber auch schon gut, weil ich habe wirklich dann mal bei den Filmen im Web geschaut und habe nach Stream gesucht und da ist einfach kein Suchergebnis gekommen. Ich habe gar nicht sowas geschaut, sondern oder wer streamt das, sondern ich habe wirklich einfach den Film gegoogelt und geschaut, ob ich irgendeine Infos dazu finde, wer die streamt.
Deswegen Letterboxd, also ich habe da jetzt Screenshots von Letterboxd ja auch rein, weil da kann man sich auch seine Services selektieren, über die man regelmäßig so schaut. Und dann zeigt er das direkt dann bei dem Film an. Man kann auch halt dann generell gucken. Wer streamt das, hätte es mir natürlich dann auch gezeigt, aber so war es halt gleich aus der Liste vom letzten Jahr.
Sehr cool. Ah ja, und Good Boy, nur dass wir den Weg noch finden, den gibt es bei Shudder?
Nee, Good Boy nicht. Satan's Slaves gibt es bei
Shudder. Ah, okay.
Gibt es leider nirgendwo, was so allgemein, also wo ich zumindest so mehr oder weniger drauf zugreife, auch Soft and Quiet leider eben auch nicht.
Ja, genau. Also das wird auch dieses Jahr vielleicht wieder so sein. Also bei Emilia's Children kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es den wo gibt, weil er dann doch auch halt Mainstream-tauglich ist. Das ist der Film
auf jeden Fall. Halt, keine Ahnung, bei diesen Billig-Vertrieblern in Deutschland kommt der dann halt auf Prime.
Also, war aber auch, also ich sag mal, von den Production Values relativ hochwertig. Insofern passt es.
Ja. Na dann. Gut. Liebe Leute. Genau, Christian, Next. Hast du noch eine Frage zu? Ich denke, erstmal soweit alles geklärt.
Nee, ich glaube, ich habe den Film fast gesehen. Also, wenn ich euch dazu höre, ich glaube, ich habe solche Filme halt auch wieder, Philipp, schon zu Dutzenden gesehen und deswegen.
Ja, das glaube ich allerdings in dem Fall auch.
Ja, deswegen kommen wir jetzt gleich zum nächsten Film, der danach kam. Ich denke mal, so einen Film haben wir alle noch nicht so oft gesehen. Vielleicht auch noch nie. Es geht um den Film Hundreds of Beavers, ein amerikanischer Film, und zwar das Spannende, so wurde er ja auch angekündigt, ein Stummfilm mit englischen Tableaus. War witzig eigentlich auch, das kann man vielleicht jetzt, bevor ich euch vorlesen,
was es geht, schwarz-weiß, oder?
Schwarz-weiß, richtig, Stummfilm, richtig. Hat aber auch ein bisschen damit gespielt, dass er ein Stummfilm ist. Also stellt euch einen Stummfilm vor, der weiß, dass er ein Stummfilm ist und die Grenzen des Stummfilms dadurch auslotet.
Wobei für einen Stummfilm, es war nicht wirklich ein Stummfilm. Es war ein Film, in dem nicht wirklich verständlich gesprochen wurde. Also
ja, so wollte ich es gerade umschreiben eigentlich. Ja.
Ja.
Also das Entschuldigung. Die Grenze wurde ausgelotet. Also es gab auf jeden Fall musikalische Untermalung, es gab Soundeffekte. Und es gab aber keine verständliche Sprache. Allerdings wurde da, wie gesagt, damit auch gespielt. Dass so manches vielleicht ja dann doch ein Wort war. Und also witzig bei der ganzen Sache. Und wegen den Tableaus, es gab wirklich nur eine Szene, wo es mal diese typischen Tableaus gab. Ne? Szene, dann schwarzes Tableau-Text, dann wieder Szene. Ansonsten war das alles in den Film mit eingewoben.
Genau.
Genau, der Film Hundreds of Beavers. Ich lese euch ganz kurz mal vor, um was es geht. Ist auch nur ein sehr kurzer Text bei diesem Film. Hätte er mal besser auf seine Apfelbrandanlage aufgepasst, dann müsste er sich jetzt nicht völlig lebens- und mittellos durch den Tiefschnee kämpfen. Aber Jean Kayak weiß sich zu helfen. Er wird Pelzjäger und legt sich mit Hilfe ausgetüftelter Fallen mit sarkastischen Waschbären, schwulen Hasen und Hunderten von Bibern an, während ihm die mannsgroßen Tiere nur nicht baumstammhoch überlegen. Das ist auch schon alles, was dazu steht. Da gibt es dann noch ein bisschen eher zur Machart und so weiter Beschreibung. Da sagen wir auch noch was zu. Wie schon gesagt, Stummfilm, schwarz-weiß. Und ja, wer soll ich sag mal als erstes was zu diesem Mal, oder? Weil ich schon so drin bin. Ich sage noch gar nicht, wie mir gefallen hat, sondern ich sage noch ein bisschen was zur Machart. Also stellt euch erstmal so vor. Ich glaube, ihr habt jetzt schon vor Augen, Schwarz-Weiß-Film, so ein bisschen im Wald, in der Schneelandschaft. Das ändert sich auch nicht allzu groß. Und mannshohe Waschbären, mannshohe Biber wurde auch schon erwähnt. Charaktere in Kostümen, die entsprechende Tiere darstellen. Auch schon auf dem Cover zu erkennen, die Biber, um die es hier geht, werden natürlich von Menschen gemimt. Also auch kein CGI oder sonstiges an der Stelle, sondern sehr, sehr viel Handwerk. Und das trifft auch auf den Film zu. Der Film ist eine Mischung aus, wenn ich das so optisch beschreibe, aus Realfilm gemischt mit Papierschnitt gefühlt, so manchmal. Also manche Szenen wirken so papierschnittartig und viel Tricktechnik einfach. Ich glaube, reines, also echtes CGI sehr, sehr wenig, natürlich auch, aber das dann auch wirklich am Rande, sondern ja, Tricktechnik, was auch bei Schwarz-Weiß recht gut funktioniert, glaube ich, so eine Art von Technik. Erinnert in allem sehr stark, also irgendjemand hat es nach dem Film gesagt, ich weiß nicht wer, Monty Python ist ein Thema. Erinnert auch von dem, was in dem Film so passiert, an Looney Tunes. Also ich muss ja die ganze Zeit an den Coyoten und den Roadrunner denken. Das war ja so meine Assoziation, weil eben so viele Szenen vorkommen, wo der Pelzjäger denkt, er hat jetzt die perfekte Idee und die geht halt nach hinten los. Das war so meine Assoziation bei dem Ganzen. Die schreiben in der Beschreibung jetzt auch noch so ein bisschen Wes Anderson-Style. Ja, okay, kann man so sehen.
Ja, mit viel Fantasie, ne?
Aber ich glaube, so Monty Python trifft es ganz gut, auch vom ganzen Sounddesign, oder Tax? Weil du hast es wahrscheinlich gesagt, auch mit Monty Python.
Absolut,
ja, ich habe es also komplett das, da waren an wir uns Monty einig, Python glaub ich. Erinnert.
Ja.
Da waren wir uns einig, wobei, es war halt auch noch eine ganz schöne Portion.
Ist auch eine Portion Benny Hill dabei?
Ja. Vom Sound auf jeden Fall.
Vorstellen mit der Musik, wenn diese ja nicht.
Ja, vom Sound auf jeden Fall ja, wenn du es so sagst, dann durchaus. Und auch eine Portion Videospiel, so klassisches Adventure, schlechtes
RPG auch.
Ja, aus, Gamification, aus den 90ern. Genau. Ja, also so gefühlt, du musst halt jetzt. Schlechte Open-World-Sammelquests quasi.
Genau,
ja?
Ich brauche jetzt diese 5 Gegenstände und dann bekomme ich vom Händler dafür diesen Gegenstand. Sowas
genau,
also aus dem Videospiel.
Das,
was mich natürlich auch...
Ergänzend zu dem, was der Peter gesagt hat, noch ganz kurz, Peter, weil du gesagt hast, das war keine CGI, das war viel Handwerk. Man muss halt sagen, es waren halt auch die billigsten 5 € Tierkostüme, die sie in irgendeinem Müllhandel gefunden haben. Ja, das hat natürlich zum Charme, das ist ein wesentlicher Teil des Charmes, also nicht negativ verstehen, das war super lustig. Das war einer der Momente, wo ich am meisten lachen konnte, diese unfassbar schlechten Kostüme, auch weil die Schauspieler halt beim Rumhampeln in den Kostümen immer mal wieder auf die Schnauze gefallen sind. Einfach mit ihren großen Füßen.
Ich sage nur das
Haaren.
Pferd.
Also,
ich sage auch nur das Pferd.
Völlig, ja gut, da bin ich, drifte ich jetzt schon in Richtung Wertung, aber es war einfach alles in allem, ohne da auf einzelne Dinge jetzt einzugehen, es war eine völlig skurrile Geschichte.
Ja. Und diese Skurrilität hat man lange nicht mehr gesehen. Also der künstlerische Wert, sich sowas, ich würde es fast schon sagen, zu trauen oder zu produzieren, hat mich so beeindruckt, weil der Film doch für mich extrem lange war. Also ich dachte, ich muss den jetzt 5 bis 10 Minuten aushalten, um es jetzt nicht zu werten. Aber dann hat es mich wirklich beeindruckt, dass denen immer wieder neue Sachen eingefallen sind, ja. Also
ja, ich habe ja auch bei Letterboxd hatte ich ja auch gesagt, also 5 von 5 Punkten für Kreativität.
Ja, absolut.
Ja. Ja, dann rutsche ich jetzt automatisch ein bisschen in die Wertung. Da sage ich wieder, mir war es ein bisschen zu lang am Anfang.
Ja.
Also mir hat sich die erste Stunde von dem Film, der hat fast 2 Stunden gedauert, 108 Minuten.
Ja.
Und mir hat sich die erste Stunde, das war mir zu repetitiv.
Okay.
Also er hat immer die gleichen Sachen versucht, wie er diese Tiere fängt, ist immer wieder auf die Schnauze gefallen, hat nie funktioniert und danach hat es dann, also die letzte Dreiviertelstunde habe ich mich auch wirklich gut unterhalten gefühlt. Die erste Stunde war echt so, dass ich mir dachte, bitte, hey, lass diesen Quatsch enden. Das sehr ist witzig. Skurril. Ich habe den Witz nach 5 Minuten verstanden. Ich fand den witzig. Und dann sind sie ewig auf dem gleichen Witz rumgeritten, bis sie sich weiterentwickelt haben. Und das war das, was den Film
für mich und dafür liebt ihr die Geekzone, weil ich kann euch auch sagen, ich fand, der Film hat auch ein bisschen eine Länge, aber hinten raus. Gar nicht vorne. Gerade vorne fand ich die Progression total toll, wie dann später auch auf die ganzen Versuche immer wieder aufgebaut wird. Und dann machen wir so, dann machen wir so. Hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Ich hatte hinten raus eine Szene, die ein bisschen länger geht, wo ich mir gedacht habe, okay, da wollten sie jetzt einfach visuell auch noch ein bisschen hier was auffahren, da was auffahren. Aber ansonsten, ja, also was gut, der Film...
Die Schlusssequenz war auch nur noch übertrieben, ne? Also ja, keine Frage, ja. Aber wenigstens abwechslungsreich.
Ja, also was man schon merkt ist, sie hatten einfach unfassbar viele Ideen. Ich glaube, sie konnten sich auch nur sehr schwer von ihren Ideen trennen und haben
genau,
sich...
Genau, wir haben doch so viel Material, der Film ist jetzt 4 Stunden geworden.
Gefühlt schauen wir da schon...
Muss man reinbringen.
Genau, gefühlt schauen wir da halt schon den Director's Cut mit so vielen Ideen und ich fand die aber größtenteils echt alle witzig, deswegen... Ich war super unterhalten. Ich bin in den Film neutral reingegangen, aber jetzt auch nicht unbedingt negativ. Ich habe mir gedacht, schauen wir mal, was das wird. Und ich hatte noch, Christian, du hast den immer wieder vorher erwähnt, du hast den jetzt leider auch nicht gesehen, aber du hast da gesagt, du hast auf den auch Bock.
Total. Und alles, was ihr jetzt gesagt habt, also so kontrovers ist es ja gar nicht, oder so gegensätzlich ist es ja gar nicht. Also, und deswegen, ich bin voll angefixt. Also ich will den unbedingt sehen.
Also der Peter wertet wesentlich besser als Scherenschnitt. Der Tax und ich.
Ich fand es ganz schrecklich, aber ich mag auch keinen Benny Hill und Scherenschnitt, kannst du nicht sagen. Also es war wirklich Folter bis auf eine richtig gute Szene.
Ja, die Tax, war extra ich jetzt leider gedreht. Auch nicht irgendwie persönlich auch, ja. werden, aber deine Meinung war noch nie das Ausschlaggebende,
um ja, den Film auszufallen. Für unsere Zuhörer, also macht einen Bogen um Benny
und Hill. Der Tax und wird auch getriggert natürlich bei allem, was in die so Westerns oder so Country-Sounds ja,
genau,
und sowas.
Genau.
Anfang, also, der Tax saß neben mir und man hat richtig gemerkt, wie der Tax unruhig wird.
Ja,
dass ihn diese Musik jetzt gerade enorm triggert.
Ja, ja,
genau, die Musik war es auch. Ich habe ein bisschen besser bewertet als der Tax. Ich würde auch nicht pauschal davon abraten. Ich hatte bei Stummfilmen mit Paneelen hatte ich andere Befürchtungen als das, was dann tatsächlich passiert ist.
Korrekt,
ja.
Das können wir alle unterschreiben. Da war ich eben deswegen auch nicht jetzt positiv, so da dachte, oh, hoffentlich wird das nicht nervig über die Laufzeit, wenn ich
ja, da das ist, ja eben. Und aber das ging erstaunlicherweise. Wie gesagt, dafür ich hatte in der ersten Hälfte echt Probleme. Die zweite Hälfte hat mich gut unterhalten. Also deswegen bin ich so bei so einem 2,5 Sterne bei Letterboxd gelandet, weil ich gesagt habe, hey, wenn du weißt, auf was du dich einlässt und du hast Bock drauf, dann schau es dir an. Meine Profi-Empfehlung am Schluss war die ersten 60 Minuten im Heimkino in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit vorbeirauschen lassen.
Ich habe auch wahrscheinlich auch noch funktionieren für die Kreativität, ja.
Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einfach in der Kreativität so aufgeht und sich von der ersten repetitiven Hälfte nicht so sehr genervt fühlt wie ich, gerade wenn man auch gerne Federn in Assassin's Creed sammelt oder sowas. und dann wird man damit sicher auch genau den...
Anzüge. Ja, deswegen hat er Spider-Man-Anzüge. Jetzt kannst du Biberjäger-Anzüge.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe so dem Film echt eine 4 von 5 gegeben und bin sehr begeistert raus aus dem Teil und will den auch nochmal schauen, um einfach noch mehr zu entdecken. Das ist auch einer, den man, wenn er einem gefallen hat, mehrfach schauen kann, weil Dinge, die man kann auch Dinge übersehen, glaube ich, oder verpassen. Das ist, glaube ich, auch ganz lustig noch geschrieben hier im Programmheft. Tackert euch die Augenlider an die Stirn, denn Blinzeln verboten angesichts des visuellen Irrsinns. Ja. Gut, dann war das schon Film Nummer 2. Und der Christian hat jetzt auf jeden Fall auf dem Zettel schon, dass er den schauen möchte.
Auf jeden Fall. Und sobald ich geguckt habe, gibt es dann mein Statement hier natürlich.
Sehr cool. Darum. So, jetzt wird es, beim nächsten Film wird es nicht allzu ausführlich. Als nächstes kam dann nämlich der Film mit dem Titel Alienoid Return to the Future. Ein südkoreanischer Film, man muss auch sagen, der einzige Film, dieses Mal aus dem asiatischen Sprachraum, ne, oder Kulturraum. Alle anderen Filme waren europäisch oder amerikanisch, aber es gab keinen sonstigen Film aus Asien. Kann man jetzt finden, wie man will. Ich fand es fast ein bisschen schade, weil ich normalerweise ja Filme aus dem Bereich nie schaue und das so mein einziger Touchpoint dann wäre. Und bevor ich noch mehr zu Alienoid sage, lese ich euch kurz vor, um was es geht. Und ganz wichtig, Alienoid ist der Film, der uns letztes Jahr dahingehend zur Weißglut getrieben hat, dass eigentlich vor jedem Film der Trailer zum ersten Teil kam. Und wir den schon fast mitsprechen konnten. Und wir auch den Trailer damals alle nicht so überragend fanden. Und gerade in der Menge, wie oft er dann kam, hat er uns auch ziemlich genervt. Und Alienoid Return to the Future ist nun der zweite Teil. Und ich lese euch mal kurz vor, um was es da geht. Ich werde nicht alle Namen korrekt aussprechen, mit Sicherheit. Aber es geht ja nur darum, dass ihr einen Eindruck habt, was es da eigentlich so grob geht. Verfolgt von einer Gruppe entflohener Aliens sucht Ean nach dem göttlichen Schwert, das ein Zeitreiseportal öffnen könnte, mit dem die in der Vergangenheit gestrandete Kriegerin gemeinsam mit Cyborg Thunder zurück ins Jahr 2022 reisen will. Zeitgleich beginnt der Kopfgeldjäger Muruk, der Ean schon aus manch einer Zwangslage befreien musste, zu ahnen, dass eine fremde Präsenz in seinen Körper eingedrungen ist. Als es der Gruppe endlich gelingt, in die Gegenwart überzuwechseln, finden sie dort brachiale Verwüstung vor. Die Freisetzung der Substanz Hava durch den Alien-Anführer Controller forderte bereits Tausende von Leben. Ean, Thunder und Muruk bleibt nicht viel Zeit, die Außerirdischen zur Strecke zu bringen und die Menschheit zu retten. Ja, ich kann euch sagen, ich war in dem Film und ich habe den Schritt, dass sie in die Gegenwart wieder zurück gewechselt sind, gar nicht mehr mitbekommen, weil ich da bereits aus dem Kino raus war. ja, ich glaube, Christi, also Philipp, dir ging es genauso. Tax, du bist ein bisschen länger sitzen geblieben. Hast du noch mitbekommen, dass sie in die Gegenwart übergewechselt sind?
Ja, das habe ich noch mitbekommen. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt hier der Übersetzung vielleicht nicht gut genug folgen oder der Storyline. Irgendwie ist da der Funke nicht übergesprungen bei mir. Ja? Also das war hochwertig produziert, okayisches CGI, alles fein. Aber ich hatte da keine Connection zu dem Film. Also ich bin dann auch rausgegangen, ja.
Den Teil, den ich gesehen habe am Anfang, das war so. Es war ja sozusagen in der Vergangenheit,
ja, so der Rückblick,
in so einem koreanischen Dorf dann, wo dann diese Charaktere waren, wo ich das Problem hatte, dass ich einfach nicht genau wusste, wer das ist. Ich glaube, wenn man den ersten Teil kurz vorher gesehen hat, hilft das schon, dass man dann ein bisschen auch schon Ahnung hat, wer die ganzen Personen sind, auch wenn die auch im zweiten Teil nochmal eingeführt werden, halt relativ kurz. Und da gibt es halt so einige Wortgefechte und Gespräche. Das ist ja auch anscheinend mehr ein bisschen Komödie auch, der Film. Und nicht nur jetzt rein Sci-Fi oder rein Action.
Ja, genau. Also allzu ernst hat er sich nicht genommen. Also den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht. Das ist wirklich, ja, so Idee-Popcorn-Unterhaltung gewesen, ja.
Aber ja, die Gags haben bei mir überhaupt nicht gezündet. Ja. Ich fand noch die Kämpfe, die da waren, ganz, ganz cool. Auch mit diesem, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn diese Art, wenn die mit Drähten arbeiten? Gibt es da einen stehenden Ausdruck dafür, Christian?
Wirework
eigentlich. Wirework, okay, perfekt. Das habe ich sogar schon mal gehört. Das Wirework war, finde ich immer ganz nett oder ganz cool. Das war auch da am Anfang so, aber da kommen wir auch gerne zum Fazit später noch zu. Ich habe dann auch einfach mir gedacht, das ist jetzt so irgendwie so schön am Abend. Der Film reizt mich nicht wirklich. Andere Kollegen, wie wir ja zusammen im Kino saßen, haben auch genickt und gesagt, komm, lass uns rausgehen, lass uns einfach eine längere Pause machen, eine Abendpause und dann sind wir raus.
Ja. Und es war zu perfekt produziert. Also selbst der Sound hat zu jeder Szene gut gepasst, aber war nicht mit meinen Ohren kompatibel, ja. Also das war nicht falsch, aber
auf jeden Fall. Also.
Ja. Ich glaube auch besser produziert als der erste. Ja. Also ein Kollege war dabei, der hat auch den ersten gesehen. Wir haben ja alle den ersten nicht gesehen, oder? Hast du den gesehen, Philipp?
Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, ziemlich genau wie beim zweiten.
Das ist krass, okay. Und der meinte aber schon, dass es besser produziert ist, dass der zweite auf jeden Fall anscheinend mehr Budget hatte.
Nach dem, was ich gesehen habe, würde ich zustimmen, die ersten 20 Minuten waren echt besser.
Also ich hätte den Film als letztes dann gezeigt, weil das habe ich dann nicht verstanden. Vielleicht wussten sie nicht, was sie da zeigen. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass man denen so einen nicht so coolen Film da in Platz 3 dann zeigt. Also da wären andere Blockbuster mir lieber gewesen, ja.
Ja, ja.
Aber die haben ja auch ihre Gründe gehabt, das so zu
Christian, durchmischen. Du warst da ja auch noch nicht da. Du hast den ersten auch noch nicht gesehen?
Ich habe den auch nur angefangen und so nebenbei laufen lassen. Ich glaube, aber mehr als die ersten 20 Minuten habe ich auch nicht mitbekommen.
Okay. Reizt dich der dann jetzt?
Nee, leider gar nicht. Ich hatte mir den ja angeschaut, trotz des Trailer-Wahnsinns vom letzten Jahr, weil ich mir gedacht habe, ja, das schaut ja trotzdem nach vielleicht unterhaltsamen Trash aus. Und wenn dann halt ordentlich Actions und Popcorn-Actions, aber leider ist der nur dumm. Also nicht so die Art von Trash, die dann halt Spaß macht, sondern die halt einfach nur dumm ist. So war das leider. Ja. Und kam nicht bei mir an. Deswegen ist auch der zweite Teil bei mir nicht auf meiner Wunschliste.
Ja, dann glaube ich, können wir da auch direkt einen Haken dran machen. Wir können nicht mehr dazu sagen. Ihr wisst jetzt grob, um was es da geht. Ihr solltet wahrscheinlich erst bei den ersten Teil schauen. Den gibt es, glaube ich, schon hier und da zu streamen. Oder gab es bei Prime mal für 1 Euro, bei den Live-Filmen. Wir haben nicht mehr Meinung zu. Ich habe dem noch nicht mal ein Rating gegeben, weil ich ihn ja wirklich nur sehr kurz angefangen habe.
Ich habe auch vom Rating abgesehen. Wäre unfair gewesen.
War für mich nicht relevant. Genau, dann hatten wir unser länges Päuschen und sind dann noch mal ganz motiviert in die letzten zwei Filme des ersten Tages reingegangen. Der erste Film, der dort kam, da war ich relativ hype drauf, muss ich sagen. Einfach deswegen, weil es sich dabei um einen Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle handelt. Ansonsten wusste ich von dem Film nicht viel, außer dass er Dream Scenario heißt. Ein amerikanischer Film. Originalton natürlich wunderbar, war dann auch sehr gut.
Witzigerweise mit deutschen Untertiteln.
Das verfolgen. Genau, jetzt erinnere ich mich gerade wieder.
Auf dem Fantasy-Filmfest.
Die waren anscheinend irgendwie fest eingebrannt, hatten sie wohl nur diese Version bekommen, keine Ahnung. Ich lese euch kurz vor, worum es geht. Paul weiß nicht, wie ihm geschieht. Erst ist es nur seine Tochter, die surreale Träume von ihm hat. Aber auf unerklärliche Weise werden es immer mehr Leute, die nachts Visionen von ihm haben. Sogar Wildfremde. Bisher war der blasse Familienvater und wenig geistreiche College-Professor nie im Mittelpunkt oder cool. Aber jetzt wird er plötzlich als angesagtester Mensch der Welt gefeiert und die Medien reißen sich nur so um den neuen Internetstar, von dem alle träumen. Als die kollektiven nächtlichen Episoden allerdings zunehmend albtraumhafter geraten, kippt die allgemeine Stimmung und Paul wird von einem Shitstorm gigantischen Ausmaßes überrollt. Ja, Fips, willst du mal starten und deinen Eindruck schildern?
Ja, das war so ein Film, da wusste ich, da habe ich ja erst quasi direkt vom Kino gecheckt, dass das ein Film mit Nicolas Cage ist, weil ich mich ja nicht wirklich mit den Filmen beschäftigt habe vorher. was sage ich da, ohne viel von der Wertung zu sagen? Ich meine, das war natürlich, wenn Nicolas Cage drin ist, zumindest keine, gut, davon kann man auch bei ihm nicht ausgehen. Aber es war in dem Fall tatsächlich keine ganz billige Produktion. Ja, es war nicht eine Vollschrottproduktion. Ich hätte eher schon gesagt, das war schon so, vom gesamten Drum und Dran war das eigentlich eine normale Hollywood-Produktion, die ich gar nicht unbedingt auf dem Fantasy-Filmfest erwartet hätte.
Okay.
Wenn schon nicht im Kino als grieses Ding, dann wenigstens als normale Straight-to-Streaming-Premiere oder sowas, ja. Aber es hat nicht so ein Indie-Feeling gehabt, der Film, sagen wir es mal so.
Okay, das ist spannend. Dann kommt auch gleich der Christian. Ich kann es vergessen, Christian, du warst ja jetzt auch am Start. Eigentlich hättest du ja direkt anfangen müssen. Eine Sache nur, Cage hat hier wirklich eine Golden Globe-Nominierung als bester Hauptdarsteller bekommen für den Film.
Ja.
Genau, Christian, dann dein erster Film dieses Jahr, Fantasy Filmfest, du warst natürlich dann ja mega hyped, nachdem du noch keinen vorher gesehen hast, bist ja dann angekommen und da rein und wie war's?
Ja, natürlich habe ich mich da mega drauf gefreut, ich habe das auch dann so getimt, dass der eine meiner Filmauswahl wird, weil ich wusste schon, dass der eben mit Cage ist, habe auch im Vorfeld nicht viel davon gehört, ich habe versucht, mich auch neutral zu halten, habe aber eben gehört, das ist der Film, bei dem alle von Cage träumen und schon war ich ja, hier hat er, okay, den gucke ich.
Weil du ja auch immer von Cage träumst, ne?
Ja, vor allem, weil es ist so ein richtig geiler, untypischer Cage-Film und er geht fast schon mehr so in die Richtung wie Pig war und Pick fand ich ja leider nicht so gut. Also es war handwerklich und inhaltlich ein genialer Film, aber halt nicht mein Cup of Tea, weil, aber ehrlich gesagt, ähnlich wie Dream Scenario. Dream Scenario ist halt ein Film, den habe ich auf dem Fantasy-Filmfest genossen. Und ansonsten ist das halt fast schon so in die Richtung Arthouse, Drama, Komödie, Ecke rein. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn geguckt habe. Obwohl ich auch ein paar Probleme da mit dem Film habe, aber wie gesagt, auf jeden Fall nicht mit Cage. Seine schauspielerische Leistung war besser als in vielen anderen Filmen. Nicht so gut wie im Pick, aber schon gut, weil vor allem seine Frisur hier extrem geil ist.
Oh, darf ich daran anknüpfen?
Ja, darfst du anknüpfen, genau.
Ich fand den Film super, da auch der Nicolas Cage gar nicht so direkt als Nicolas Cage erkennbar war. Ja, also wenn jetzt ein jüngeres Publikum den Film anschaut und sagt, hey, ist ein Film mit Nicolas Cage, dann denken die sich auch, was für ein durchschnittlicher, vielleicht fast ekliger Uni-Professor. Also diese Uneitelkeit, ich will es nicht Hässlichkeit nennen, aber echt schon so, er ist kurz vor der Rente und hat zwar Familie, aber irgendwie wirkt er ein bisschen durch, weil ihm die Anerkennung an der Uni fehlt, ja, mit seinen Forschungen. Das verkörpert er super, ja. Also man sieht da nicht durch, dass es so ein typischer Hollywood-Schauspieler ist, sondern wenn man den Film jetzt das erste Mal sieht und Nicolas Cage nicht kennt, dann nimmt man ihm das sofort ab, dass er genau dieser Professor ist, ja. Also sei es nur die Frisur, aber auch dieser Kontrast, wie seine Körpersprache ist. Also das kam schon extrem gut rüber in unterschiedlichen Situationen. Da war ich sehr, sehr positiv angefixt. Und mich hat der Film so schön mitgenommen, weil ich eben auch keinen Trailer, keine Intro gesehen habe. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, fast alles anzuschauen, so würde ich es vielleicht sagen. Ja, also zum Schluss irgendwie, ja, so ein paar Beziehungsthemen. Ja, weiß nicht, war so ein bisschen so Depri-mäßig. Sehr runder Film und den würde ich auch noch mal anschauen und freue mich dann vielleicht auf Personen, die das dann mit mir angucken, wie die dann drauf reagieren, ja. Also definitiv Daumen nach oben, ja. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich finde, er hat super in dieses Format reingepasst, weil, ist ja auch so, weiß nicht, Fantasy, Träumen und so, fand ich schon fein.
Ja, ich kann das so im Großen und Ganzen echt unterschreiben, was ihr sagt. Ich fand ihn insgesamt nicht, weil du gesagt hast, runde Sache tags. Ich fand die ersten zwei Drittel richtig stark und fand ihn im letzten Drittel faser der so komisch aus. Da war er für mich dann nicht mehr so rund. Da wurde es mir dann ein bisschen zu, wir lassen das mal irgendwie auslaufen, das Ganze. Und so einen richtigen, so ein Ende. So ein richtiges Ende ist uns jetzt auch nicht eingefallen. Deswegen machen wir es einfach mal so.
Sehe ich auch so. Ich würde es tatsächlich zu 90% aus. Also eher sagen so die letzten 10-15%, die waren total verkackt. Also dieses Ende, das Ende war total angeflanscht. Also das war so wie, hey, uns ist 10 Wochen später noch ein Ende eingefallen und wir holen uns noch ein paar Jungschauspieler rein, die das irgendwie halbwegs cool verkörpern können.
Ja.
Also das war, das hat auch von der
Stimmung her. Ja, so künstlich drangeklebt, jetzt erinnere ich mich wieder so.
Das hat mit den Hipstern und so, ja. Hat von der Stimmung her gar nicht so in den Film gepasst, dieses Getue. Also im Prinzip, man hätte aber den ganzen Absatz auch einfach rauslassen können, ja. Also ich meine, er kam ja dann auch nochmal, aber. Also
ein bisschen wie der Anfang von der Black Mirror-Folge, von der nicht so guten.
Ja. Ich verstehe den Ansatz, weil, ich gebe euren Reviews mit, aber eine Sache habt ihr, finde ich, noch nicht so angesprochen, die für mich aber entscheidend war bei dem Film, dass der Film ja jetzt nicht nur einfach eine lustige Geschichte erzählen wollte, sondern ganz klar mit den verschiedenen Phasen, die der Film auch schildert, die ja auch in der Beschreibung so grob standen, beschreibt, wie heutzutage, gerade im Bereich Social Media, neue Phänomene entstehen, wie aber auch jemand, der vielleicht weit oben ist, mit in kürzester Zeit zum absoluten Hassobjekt werden kann.
Ja.
Und dann im dritten Teil versuchen sie ja eine Art Zukunftsvision zu gestalten, mit einer Idee, die ja sehr futuristisch wirkt. Und die funktioniert dann halt nicht so gut, weil ich gerade bei den ersten beiden Sachen, da kann ich, die kann ich komplett nachvollziehen, da bin ich auch, habe ich echt viel drüber nachgedacht dann während des Films noch und habe das so versucht zu mappen auf aktuelles Geschehen. Und das funktioniert halt im dritten Teil nicht mehr so, weil da wird es dann einfach ein bisschen strange.
Ja, der dritte Teil hat, ja. ich will nicht sagen, dass er das vorher entwertet hat, aber er hat weder von der Stimmung noch von der Message, ja, noch vom Inhalt, noch vom Style irgendwas mit dem Rest zu tun. Also wie eine Black Mirror Episode trifft's, finde ich, recht gut. Das war so der Anfang von der Black Mirror Episode, was sie da gemacht haben. Ja, genau. Und das ist tatsächlich schade, weil die schauspielerische Leistung von Nicolas Cage war super. Also er hat mich bis auf einen kleinen Aussetzer mit seinem geliebten Overacting nicht total schockiert.
Den fand ich aber gut. Also die Szene fand ich glaubwürdig.
Bei dem Aussetzer hat's gepasst. Ja, da war es. Ja. Es war zwar Cage-Style Overacting, aber es war passendes
Cage-Style. Und das ganze Kino hat auch gelacht, gell? Also muss man auch sagen.
Ich fand aber nicht, das war Cage-Style. Cage-Style Overacting ist, wenn er in The Rock heulend zusammenbricht oder in Con Air.
Ja, lass mich alles sagen. Es war an dem Punkt in der Geschichte für die Rolle, war das genau das passende Level.
Ja.
In einem anderen Film mag dieses Level von einem Zusammenbruch nicht mehr gut funktionieren.
Mich hat das voll mitgenommen. Und auch was der Peter gesagt hat, eben, das ist ja genau das Ding, doch, dass er gerade eben durch diese Passivität, das ist ja so ein Paradebeispiel von so einem Internetphänomen, dass einer halt nichts macht und groß wird und er dann aber auf dieser Erfolgswelle mitreitet und dann halt quasi gecancelt wird. Und deswegen, ich weiß, ich habe mich nicht viel damit auseinandergesetzt, deswegen habe ich in meinem Review auch geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht zu viel Erklärung oder hier, keine Ahnung, Cancel Culture in Schutz genommen wird, nicht in Schutz genommen wird, sondern verteufelt wird. Ja, und deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, was der da uns damit sagen will, weil vor allem das Ende dann so komisch ist.
Ja, ja.
Aber so merkt man halt schon, dass es diese Social Media Kritik da ganz dick drauf geschrieben hat. Und ich, wie gesagt,
insofern war das, wie gesagt, bis aufs Ende okay. Ich glaube, wir sind uns in der Gesamtwertung auch alle sehr einig gewesen, ne?
Ich habe dem, glaube ich, 3,5 von 5 gegeben sogar.
So war es um den Dreh rum, ich auch.
Also 7 von 10, ne? Was ja schon ganz, ganz gut ist.
Lass mich mal schauen. Was ich noch überrascht fand, weil der Philipp gemeint hat, so ja von wegen Hollywood-Produktion, ja genau, ich auch dran halb, ist es ja eben nicht, wobei ja A24 ist jetzt auch nicht mehr so klein und ist eigentlich schon fast Mainstream und Hollywood, aber es ist halt A24 und es ist eigentlich Indie. Aber ich war ganz schockiert, ich habe gerade nachgeschaut, der Ding hat 10 Millionen Budget, was man dem Film vielleicht...
Ja, Cage nimmt 9, oder?
Genau, ja, und Michael Cera den Rest dann.
Ja, genau. Oh ja, der auch noch mitspielt, den ich ja total, total gern mag.
Ja, also ich glaube, der kriegt mehr als 1 Million wahrscheinlich. Deswegen, die zahlen die sich ganz gut auf und die restlichen Schauspieler fand ich aber klasse. Also gerade die Frau vom Cage,
ja,
die fand ich genial.
Die war super, ja. Super. Ja. Nein, das war aber auch keine völlig unbekannte Schauspielerin. Ich habe nur keine Ahnung, woher ich sie kenne, aber ich kenne sie.
Und ich sage euch so, wenn sie das Ende nicht so seltsam gemacht hätten, wäre das auch so ein typischer Film, in meinen Augen ein typischer Film, der auch bei den Oscars zumindest hier und da mal nominiert gewesen wäre, weil er passt vom Style her total rein, er ist aktuell und er würde auch einen Schauspieler wie den Cage halt mal wieder so ein bisschen auch auf der Bühne, wenn sie ihn da überhaupt haben wollen, nach vorne bringen. Aber er ist so ein typischer, für mich ist dieser typische Style, wie manche Oscar-nominierte Filme funktionieren.
Ja. Ja. Gut,
da gehen wir mit. Dann, das sind wir dabei. Jetzt gehen wir zum letzten Film des Tages, oder? Zu dem habe ich unglaublich wenig zu sagen. ich sage erstmal, um was es geht und lese euch kurz vor, wie der Abriss aussieht. Es ist ein dänischer Film mit dem Titel Nightwatch, Demons Are Forever. Nightwatch, da klingelt es bei so manchem. Das ist wirklich der Nachfolger des Original Nightwatch von vor 30 Jahren.
34 Jahren. Ja, Sie haben gesagt, 30 Jahre. Mhm.
Ja. Genau, und ich lese euch.
Also nicht kurz der russische Nightwatch, der hier mit Daywatch und Nightwatch.
Und gibt es nicht bei Nightwatch auch nochmal einen Remake?
Es gibt
einen US-Remake,
ja. Kiefer Sutherland. Ich glaube, nur das habe ich damals gesehen. Ich kenne das Original, das Dänische, nicht. Gut, ich lese euch kurz vor. Da ist der Text ein bisschen länger, aber ja, Die couragierte Medizinstudentin Emma arbeitet als Nachtwächterin im forensischen Institut. Der Job ist gut bezahlt, insgeheim erhofft sie sich aber auch, etwas über ihre bewegte Familiengeschichte zu erfahren. Denn genau hier entkamen ihre Eltern einst dem Serienkiller Würmer nur um Haaresbreite. Ein dramatisches Ereignis, das die beiden nie losließ. Tatsächlich kursieren im Institut reichlich gruselige Details über die Verbrechen in der Leichenhalle. Aber die brisanteste Entdeckung? Würmer ist gar nicht tot, wie Emma annahm, sondern lebt in einer Anstalt ganz in der Nähe. Das weckt in der jungen Frau die obsessive Idee, den perversen Mörder, der seine Opfer skalpiert, zu treffen. Zeitgleich wird die Gegend erneut von einer Reihe mysteriöser Todesfälle erschüttert. Jo. Ah, du hast, Christian, ein schönes Wortspiel. Oh, ja. Haaresbreite und Skalp kommt vor
ich
in der Beschreibung.
Ich gerade so zusammenreißen, wie du es gesagt hast, dass da recht Haaresbreite drin steht und der Mörder ja bekannt war dafür, dass er seine Opfer skalpiert hat.
Sehr schön. Mein Niveau. Ja, Christian, jetzt darfst du als Erster, weil du bist der, das war dein zweiter Film.
Mein zweiter Film, Abend, genau. Und nicht mal den habe ich ganz geschaut, weil es tut mir echt leid, ich bin eingepennt dabei, weil ich habe irgendwann die Segel gestrichen, weil ich konnte das nicht ertragen, wie dumm der teilweise war. Der war am Anfang, der war so schlimm. Dumm. Ich fand auch die Schauspieler nicht gut. Ich fand
das Setup
nicht lustig. Das Einzige, was mich wie ein Blitz getroffen hat, und da wird mich jetzt wahrscheinlich jeder Cineast, filmaffine Typ schräg anschauen, dass ich jetzt erst gecheckt habe, wer der Hauptdarsteller vom alten Nightwatch ist, dass das der ist,
den Vater
halt auch wieder spielt, dass der Peter gesagt hat, in Game of Thrones mitgespielt hat. Ich weiß immer noch nicht genau,
wer das ist. Jamie.
Ja, aber natürlich. Das kann doch nicht sein.
Der Nikolai Coster-Waldau.
Genau, ja, bei God is a Bullet. Da habe ich ihn halt jetzt das letzte Mal erst.
Und der hat tatsächlich einige Dutzend Filme gemacht, ne?
Ich habe den ja schon bei einigen, aber dass der damals. Naja, und ich habe auch den ersten Nightwatch, ich weiß noch, wie den damals ungefähr jeder gefeiert hat. Ich meine, ich war 19, und das war nicht mein Film. Das war damals, ich habe den angeguckt, ich fand den kacklangweilig, ich fand den nicht gruselig, nicht spannend, nichts, gar nichts. Ich glaube, ich habe das US-Remake auch angeschaut, das war auch nicht besser oder sonst irgendwie was. Nicht auch nicht schlechter, keine Ahnung. Ich habe da auch keine große Meinung mehr dazu, haben mir gedacht, aber irgendwie schon eine coole Idee, wenn er jetzt nach 30 Jahren quasi ein Sequel macht und natürlich auch quasi ein direktes Sequel, das zeitlich auch zusammenpasst mit ihr 30 Jahre später. Das fand ich total spannend und interessant. Aber rausgekommen ist für mich ein Film, der bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, wo die Hauptcharaktere alle dumm wie Bohnenstroh sind und auch die Handlung und auch sowohl Motiv von Täter und sonst irgendwas für mich
nicht funktioniert. Ist leider so, muss ich voll mitgehen, wobei ich einer der Menschen war, die auch Nightwatch heute noch feiern, weil ich den wahnsinnig gerne mag. Und hier Kim Bodnia, der ja auch kurz vorkommt, mein Lieblingsdäne ist quasi, ja. Ich meine, die Pusher-Reihe und in China essen sie Hunde und diese ganzen Geschichten.
Das war schon ganz cool. Ja.
Das war der, den ich mit
Udo Kier
verwechselt habe.
Ja, das fand ich schon wirklich ganz geil, dass sie wirklich geschafft haben, die alte Crew nochmal zusammenzutrommeln. Aber ich habe mir echt wahnsinnig viel Mühe gegeben, den Film besser zu finden, als er eigentlich war. Und als wir dann raus sind und ihr bösen Menschen gesagt habt, wir voller Plotholes, ist mein ganzes Kartenhaus zusammengestürzt.
Ja, weil das ganze Setup von diesem Film,
der Plot,
viel Dummes.
Der Plot war so dumm und der war so schwachsinnig und das Verhalten war so, das ist nämlich genau das, was der erste Teil für meine Begriffe nicht gemacht hat. Der war nicht dumm. Der war vielleicht ein bisschen fad für manchen, aber da war so fast alles noch nachvollziehbar. Ja, aber hier war nichts mehr nachvollziehbar.
Ja, also ich kann es euch nur sagen, ich habe wirklich, ich habe manchmal die Hände vors Gesicht und nicht, weil ich mich gegruselt habe, sondern weil ich nicht glauben konnte, dass manches dadurch die Abnahme durchging, wo man sich fragt, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, dass das jemand jetzt nicht als absolut inszeniert und unglaublich doof.
Ja, manche Szenen waren halt leider auch einfach blödsinnig. Also die waren unnötig von vornherein. Ich sag nur
Fußball. Das Setup war doch schon auch dämlich. Also dass das überhaupt so alles eintritt, war so total
unrealistisch. Es ging im Prinzip bis zu dem Moment, ging es so ein bisschen, weil es war schon so ein Teil, war schon so am Anfang ein bisschen nachvollziehbar, ne, wie sich diese Familie mit von ihm hier entwickelt und sowas. Das war alles nachvollziehbar. Es ging nur komplett den Bach runter von dem Moment an, wo das Mädel meint, sie muss jetzt hier den Killer suchen. Genau.
Eigentlich ging es da. Da ging es eigentlich.
Da ging's, ja. Bis dahin habe ich mir noch gedacht, okay, da bin ich jetzt gespannt, was sie draus machen. Und dann hat sie den Killer gesucht und hat den gefunden. Und ab dem Moment wurde es einfach unfassbar dumm.
Unfassbar dumm.
Weil da war wirklich jede Entscheidung, die sie getroffen hatten, von der Unterbringung des Killers angefangen, ja, bis zu der steilen These, dass keiner weiß, wo sich die Tochter dieses Killers befindet, was ein kannst du mir nicht erzählen, ja? Aha. Und lauter so Blödsinn und oh nee, das war echt. Und dann gehen, brechen sie nachts in die Leichenhalle ein, damit der andere die Leiche von seiner Ex-Frau nochmal angucken kann. Ey, was für ein Bullshit.
Ah, hör bloß auf, da habe ich echt schon viel vergessen. Ich werde den Film wahrscheinlich trotzdem nicht ganz vergessen, weil das habe ich ja anscheinend so, Fantasy-Filmfest-Filme, wenn wir da noch drüber sprechen, die prägen sich dann ein. Aber was, also ja, abscheulich, bei mir gab es eine 1 von 5 Tax, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, oder zwei Kommentare. Ich war halt so enttäuscht, weil der so auch positiv angekündigt wurde. So, ja, jetzt nach 30 Jahren der Teil 2 und ich habe mich schon geschämt. Ich so, oh Gott, Teil 1 kenne ich nicht, da habe ich voll die Kulturbildungslücke. Und dann startet dieser Film mit einer Szene, die hat mir optisch nicht gefallen, aber dann war diese Handlung, dass die Person mit dem Kopf gegen die Glasscheibe gehauen hat. Und dann dachte ich, oh, das kann jetzt ein cooler Film werden, so richtig voll creepy, total krass. Ich dachte, das geht jetzt in einer Tour weiter, dass gleich das Gehirn rausspritzt. Dachte ich, okay, ja, dann fühle ich mich gut unterhalten. Und das einzig Gute war, die Schauspielerin war ganz süß, ganz nett. Und ich fand die 80er-Jahres-Sound, die Musik okay. Aber ansonsten schaut's echt nicht an. Oder es läuft im ZDF, glaube ich, so.
Im Mittwochskino.
Ja, genau.
Nach 23.
Glaub, für die okay, aber da sind wir ein ganz schön krasser Film, aber nee.
Damit wir auch ein bisschen auf die Tube drücken, gibt es noch was zu dem Film zu sagen zusätzlich?
Nee.
Nicht wirklich, oder? Cool, dann war das auch schon Tag 1 und wir gehen direkt weiter zu Tag 2. Und Tag 2, Christian, da bist du auch später dazu gekommen. Jetzt wirst du wieder bei einigen Filmen von uns die Schilderung hören und dann kannst du wieder entscheiden, ob es was für dich ist oder nicht, was du vielleicht ja eh schon vorab entschieden hast, aber jetzt kriegst du nochmal das Quäntchen dazu. Wir fangen an mit einem Film, wo wir alle gesagt haben, ja gut, der kommt jetzt als erstes, aber ob der was taugt, da sind wir uns ja jetzt alle nicht so sicher, wir setzen uns mal rein. Man kann ja im Zweifel auch wieder erstmal rausgehen, weil irgendwie passte der Film von allem so nicht so ganz zum Rest gefühlt. Zumindest, wenn man den Film vorher noch nicht gesehen hat. Es geht um Dali, und zwar Dali mit 6 A's. Im Film wird auch klar, warum der Titel so geschrieben ist. Liegt einfach an der Aussprache von Salvatore Dali in dem Film. Salvatore Dali, nicht wahr? Ja. Salvatore Dali in dem Film. Der ja seinen Namen immer sehr prägnant und sehr langgezogen ausspricht. Und in allem, was er tut, genau so unterwegs ist. Ich lese euch kurz vor, um was es geht. Es ist ein französischer Film, nur 77 Minuten Laufzeit. Das hat's, glaube ich, auch, das war auch, glaube ich, gut so. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Hat sich aber wie doppelt so viel angefühlt.
Und die Sprachfassung war Französisch und Spanisch, eben dann mit Untertiteln. Und ich lese euch kurz vor, um was es in dem Film geht. Die junge Journalistin Judith hat einen großen Wunsch. Einmal Salvatore Dali interviewen. Dem stehen jedoch endlose Hotelflure, stilles Mineralwasser, eine umgefahrene Kamera und nicht zuletzt Diva Dali selbst im Weg. Aber Judith gibt es nicht auf. Dali hingegen verzweifelt zusehends an Zeitparadoxien, seinem alten Alter-Ego und dem nicht enden wollenden Traum eines Priesters. Ja, das ist die Beschreibung. Ich gebe euch kurz noch ein paar Fun Facts, bevor wir zum Film sprechen. Quentin Dupieux ist der Regisseur. Der ist ja bereits bekannt für so einen Titel wie Rubber. Rubber ist wirklich, glaube ich, da gab es relativ viele Trailer. Wir haben in der Pre-Show kurz drüber gesprochen. Christian, du hast Rubber auch gesehen.
Ich habe Rubber gesehen, ja.
Also es ist jetzt nicht sein Erstlingswerk oder so, sondern der aber er macht, glaube ich, strange Filme grundsätzlich er erstmal. Er ist jetzt nicht so.
Strange Filme, sehr verrufender, dass er sehr strange Filme macht, ja.
Ist so. Und dann habe ich da, ich muss sagen, ich habe von Salvador Dali einfach nichts gewusst, außer dass es da so ein Bild mit so Uhren gibt. Bin ich ganz ehrlich. Ansonsten war für mich bisher der Kollege eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Und genauso war es auch bei dem Regisseur. Und ich habe dann trotzdem danach ein bisschen einfach mal noch recherchiert, wer war eigentlich dieser Dali. Bin dann auf den Quentin Dupieux gekommen. Und jetzt, Tags, jetzt kommt ein Funfact für dich. Dieser Regisseur ist nicht nur Regisseur, sondern auch Musikproduzent bzw. Musiker. Und der hat auch ein Pseudonym als Musiker. Da heißt er nämlich Mr. Oiseau.
Nein!
Das ist derjenige, der den Flatbeat Ende der 1999 mit dem gelben Plüschfiguren-Ding gemacht hat.
Ja, da kann ich jetzt noch eine Trivia dazu einphasen. Flat Eric. Erst dieses Jahr, nee, war es dieses Jahr oder Ende letzten
Flat
Jahres?
Flat Beat war der Song und Flat Eric ist die gelbe Figur, genau. Ja,
aber passt auf, jetzt hat der Chili Gonzales von dem Mr. Oiseau auch ein Lied gecovert und das Original von ihm freizeichnen lassen. Eine Version davon heißt Cut Dick und ist eine verdammt, verdammt, verdammt gute Nummer. Also das finde ich sehr lustig, weil ich eben diesen Flat Eric erst letztens wieder mir angeschaut habe, weil der Chili Gonzales, hier ein begnadeter Künstler, den gecovert hat. Ja, sehr lustig, wie sich das fügt. Und dann passt es ja umso mehr, dass ja hier einer unserer...
Zweiter Trivia-Effekt. Genau, ist uns im Abspann dann aufgefallen. Die Musik in dem Film ist produziert und eingespielt auch. Allerdings gibt es nur relativ wenig Musik, habe ich dann gesehen, weil eigentlich sind es irgendwie nur zwei Songs oder so ein bisschen Sounduntermalung. Vom Thomas Bongoltaire. Wer ist Thomas Bongoltaire, werdet ihr euch jetzt fragen. Der Tax wusste es, glaube ich, auch
One
gleich,
More Time dann irgendwann, haben. Oder?
Er ist einer der zwei Köpfe von Daft Punk.
Ah.
Auch natürlich ein großer französischer Musiker und die haben natürlich darüber wahrscheinlich halt auch eine Connection. Er hat selber den Sound nicht gemacht, sondern hat sich den Thomas Bangalter dazu geholt. Genau, also erstmal relativ viel Trivia-Facts um diesen Film herum. Und jetzt erzählen wir euch kurz noch was zum Film selbst, dass hier nicht nur Metadaten kommen. Philipp, fang mal du an.
Er stöhnt noch mal leise vor sich hin. Also Ich möchte eine positive Formulierung abgeben und eine negative Formulierung. Also der Film hatte durchaus echt witzige Lacher und er war eigentlich das, was ich als totaler Kunstbanause und Dali eigentlich nur von der zu weichen Uhr kennender Mensch erwarte, irgendeine total surreale Scheiße, die da passiert die ganze Zeit. Ja. Und diese Erwartung hat der Film erfüllt. Also es war surreal bis zum geht nicht mehr. Ja, fing ja schon so an mit diesem nicht enden wollenden Gang, wo er irgendwie so eine halbe Stunde diesen Gang entlang läuft, gefühlt. Aber es wurde halt irgendwann einfach so skurril, dass du echt nur noch da gesessen bist und dir gedacht hast, was soll denn das jetzt? Wollt ihr mir noch eine Geschichte erzählen oder wollt ihr bloß noch irgendwelche Skurrilitäten auf den Bildschirm bringen.
Ja, euch nur noch baden in eurem Surrealismus.
Genau, das war halt, also die negative Formulierung war, das war ziemliche Arzi-Fazi-Scheiße. Ja, ist allerdings tatsächlich, finde ich, zu hart formuliert. Es hatte durchaus echt gute Momente, aber es war halt eine Aneinanderreihung von Momenten, wo du echt Probleme hattest, noch einen Zusammenhang zu erkennen. Also ich habe es nicht mehr geschafft.
Wo ich mich auch frage, ob dann auch wirklich es möglich ist, das habe ich danach auch die Frage gestellt, soll man sich jetzt mal hinsetzen und vielleicht gibt es auch schon jemanden auf Reddit, der mal versucht hat, die Zusammenhänge zusammenzudröseln in der richtigen Reihenfolge oder so. Ich habe es nicht getan. So viel war es mir dann doch nicht.
Ja. Nee, also es hat mich auch nicht so wirklich, also ich habe den auch nicht so richtig geil bewertet, weil der hat mir einfach nicht so viel gegeben am Ende.
Ja. Und ich hatte richtig das Feuer, bevor wir in den Film gegangen sind, dass ich dachte, ja, jetzt schaue ich hier Salvador Dali den Film an. Und der Anfang hat mir gut gefallen, bis zu dieser einen gewissen Szene, ja, wo ich dachte, jetzt geht's richtig los, jetzt porträtieren sie Salvador Dali, weil der auch extrem ausschweifende, unterhaltsame Privatpartys geführt hat. Und ich dachte, da bekommt man einen Einblick des Künstlers nicht nur auf den Bildern, sondern was er so getrieben hat. dann musste ich einfach feststellen, nee, es war doch der falsche Film.
Du wolltest die Dali Gangbang-Partys sehen, Tax.
Nee, ja, tatsächlich. Jetzt hat der Tax so schön seinen Fail eingeleitet. Der Tax hat einen Trailer vorher geschaut, genau. Oder Tax? Du hast einen Trailer gesehen, allerdings zu einem anderen Dali-Film. Ja. Und zwar wirklich einem autobiografischen Film.
Ja, und ich habe schon vor 20 Jahren Interviews oder Berichte über Dali gesehen, dachte ich, oh, interessant. Also nebenbei malt er noch Bilder, aber ansonsten lässt er sich's extrem gut gehen, ja?
Ja, also hier ging es um Dali Land,
glaube ich.
Ja, Dali Land ist nämlich Dali Land, Ben Kingsley spielt da Salvador Dali in dem Film. Also das ist ein relativ bekannter Film von 2022. Da hast du wahrscheinlich den Trailer gesehen und gar nicht zu diesem Dali-Film, sondern zu dem anderen und hast eigentlich was anderes erwartet.
Ganz genau.
Hat er dann trotzdem bei dir funktioniert oder hast du dann gemerkt, oh, das ist ja ganz was anderes?
Mir ging es eigentlich, glaube ich, genauso wie im Philipp. Ein, zwei echt gute Lacher. Also wirklich, das ganze völlig. Kino hat impulsiv gelacht, aber das war's. Und hier unser Mr. Daft Punk. Der Sound war auch schon sehr minimalistisch, ja.
Ja.
Fast provokant, würde ich fast sagen. Soundtrack an unsere guten Zuhörerschaft erinnert ein bisschen an Der dritte Mann. Kennt man auch aus Bully und der Schuh des Manitou. Kann ich auch nochmal raussuchen, hier in den Chat reinschreiben.
Sehr, sehr gut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Soundtrack, hat glaube ich auch nur zwei Songs.
Ja, waren ja auch nur drei Noten oder zwei, ja.
Ja, ja. Also, ja, sehr, sehr witzig. Ich sage auch noch was dazu. Bei mir hat er sehr gut funktioniert. Allerdings habe ich ihn, der Philipp hat es schon auf den Punkt gebracht. Surrealismus absolut. Und wie es im Programm steht, hier steht halt auch darauf einlassen und staunen. Und das habe ich irgendwann auch gemacht. Also, ich habe dann wirklich einfach nur noch das auf mich wirken lassen. So, das war dann auch nach der etwas durchzechten Nacht von Samstag auf Sonntag eigentlich ganz schön zum Reinkommen. Und ich habe ihn sogar relativ gut bewertet, glaube ich, mit 3 von 5, weil im Nachhinein ist er für mich so hängen geblieben, dass ich auch gesagt habe, ich würde ihn, glaube ich, echt nochmal schauen, weil ich es irgendwie ganz, ganz geil fand. Als Erlebnis, aber wie du sagst, Philipp, als Film, wo man auch irgendwie noch eine Handlung erzählen möchte, da war dann nicht mehr viel.
Ja, es gab witzige Momente. Ich habe auch jedes Mal gelacht, wenn der Traum vom Priester halt doch noch nicht zu Ende war. Ja. Aber es war dann in sich, also es war so eine ganz krude Mischung aus so semi-ernsten Szenen noch so, wo du sagst, okay, vielleicht wollten sie einem damit jetzt wirklich was sagen, wie wo er immer seinem älteren Ich begegnet, ja.
Ja.
Und einfach totalen Schwachsinn-Szenen, die auch gar nichts mit Dali dann zu tun haben, wo dann einfach die Journalistin von ihrem Chef beleidigt wird.
Ja, genau, das fand ich so, weil ist das ein französisches Ding, oder? Also
ich habe keine Ahnung, ob Franzosen immer ihre weiblichen Angestellten beleidigen, aber das war halt, also vielleicht ist das da so eine Tradition, oh, wir müssen unsere weiblichen Angestellten beleidigen. Kein Schimmer, aber es war halt einfach, nee. Ja. Also nee, unnötig, das war so ein dickes Nee bei mir, der Film. Also ich kann ihn auch wiederum nicht ganz schlecht bewerten, weil erstens war es auch ein Fantasy-Filmfest. Aber ich glaube, wenn ich den zu Hause irgendwie tatsächlich so verwegen gewesen wäre, den für 99 Cent bei Amazon zu schießen, ich hätte nicht zu Ende geguckt.
Ja. Ich glaube, wir müssen überleiten zum nächsten Highlight.
Ja, absolut, ja. Absolut. Kurz zum Christian noch, dass wir den Christian da auch abholen, denke ich. Christian, kannst du dir wahrscheinlich klemmen. Das
ist nichts für mich, glaube ich.
Ich glaube, den hattest du aber auch nicht so arg auf dem Schirm, oder?
Ich habe auch gesagt, auf den könnte ich gut verzichten. Sonntag hätte später kommen.
Okay, dann machen wir weiter. Tax hat schon vorweggenommen, das sage ich jetzt auch. Wir sprechen jetzt wirklich von einem Highlight, weil wir da, glaube ich, alle den nächsten Film, über den wir sprechen, als absolutes Highlight sehen. Ein US-amerikanischer Film, ein Erstlingswerk vom Regisseur Francis Galluppi. Und der Titel ist The Last Stop in Yuma County und ich lese euch kurz vor, um was es in dem Film geht. Es hätte nur ein kurzer Stop auf dem Weg zum Geburtstag seiner Tochter werden sollen, doch die neue Benzinlieferung für die Tankstelle verspätet sich und dem Vertreter bleibt nichts anderes übrig, als im Diner nebenan zu warten. Dass die Klimaanlage bei der Affenhitze kaputt ist, ist nur ein weiteres Indiz dafür, wie mies dieser Tag werden wird. Kurz darauf strandet der nächste Wagen in der Provinz und zwei bedrohliche Typen betreten das Café. Als Kellnerin Charlotte noch heimlich versucht, ihren Mann, den Polizeichef des Landkreises, zu alarmieren, ist die Leitung schon tot. Ja, das ist jetzt erstmal alles, was dazu in der Beschreibung steht oder zum reinen Content. Ich glaube, ihr habt jetzt schon ein Bild vor Augen. Das Ganze spielt sich in USA ab. Auch so sehr wüstes Wüsten-Setting mit einer einsamen Tankstelle und diesem Diner. Was man noch dazu sagen kann, das steht auch weiter unten dann nochmal, dass das Setup auch so ist, dass dann halt einfach immer mehr Personen dort ankommen und stranden. Und da habe ich die absoluten Quentin Tarantino-Vibes bekommen, überhaupt von der Machart, vom ganzen Look des Films, von den Charakteren, aber auch von diesem Setup, wo man einfach weiß, das geht nicht gut aus. Also das Ganze führt zu einer Eskalation. Wie auch immer die aussehen wird, habe ich da kein gutes Gefühl bei der Sache.
Ja.
Und ja, da wollen wir jetzt gar nicht zu detailliert drauf eingehen, was dann alles passiert. Ich kann euch nur sagen, das Ganze ist kein, aus meiner Sicht ist es keine, ich kopiere jetzt mal Quentin Tarantino oder so, sondern da sind schon viele, viele eigene Ideen drin, aber man merkt, dass da Inspiration da ist. Und ich als schon großer Fan der Quentin Tarantino-Filme und des Styles war voll abgeholt bei dem Teil und habe den Film von Anfang bis zum Ende richtig, richtig genossen. Da war auch nichts zu lang. Der war auch nur 90 Minuten, lustigerweise, und kam mir eigentlich von dem, was erzählt wurde, echt länger vor, weil richtig viel drin war in den 90 Minuten.
Der war schön kompakt erzählt und nicht zu lang ausnahmsweise.
Ja, ja. Und ich kann dem Film echt nur beide Daumen hoch und absolute Empfehlung, wenn ihr auf diesen Style steht. Philipp, wie siehst du das? Ja, gibt's da was von deiner Seite?
Da gehe ich mit. Also das hat mich so, hatte ganz viele Anleihen bei Tarantino, auch gerade was den Sound anging, aber es war immer, also man hat es nicht als Kopie empfunden, wie du sagst, sondern es war teilweise einfach eine sehr liebenswerte Hommage an, ja, an den Style. Die Charaktere waren geil schräg, wie man das halt von Tarantino mag. Es war toll besetzt. Also die Schauspieler waren alle klasse. Ja, die haben alle super gut in ihre Rolle gepasst. Ich meine hier den Bösen, den Richard Brake, den Schauspieler, den kennt man ja vielleicht aus Barbarian und Batman, glaube ich. Ich glaube auch.
Da fand ich aber auch seinen jungen Kompagnon oder Sohn, den fand ich
ja so. Die haben so geil zusammengepasst, aber das war auch so ein Tarantino-Ding.
Extrem sympathisch, die beiden auch. Die sind super rübergekommen. Also
ja,
habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Ja.
Immer die Knarre in die Pogel zu stecken und solche Scherze, ne?
Ja,
Der war einfach so eklig, der Typ. Aber das war wunderbar. Das war ein wunderbarer Film, den kann man echt jedem nur empfehlen.
Weißt du, den Typ noch sagst, was mich einfach so ein kleines Detail und so wurde in dem ganzen Film, glaube ich, mit sehr, sehr, sehr wachem Blick geschaut, wie man das inszeniert, wie die Charaktere aussehen. Der hat ein T-Shirt an, also ein sehr, sehr stabiler, großer, muskulöser Typ, breit gebaut, und er hat ein T-Shirt an, das einfach vorne und hinten ein klein wenig zu kurz war. Und dieser Effekt, der ist so oft einfach ausgespielt worden, gerade auch hinten, würde ich mal sagen, und aber auch vorne, dass ich immer wieder dachte, ah, oh, dein T-Shirt, das war so. Und solche kleinen Sachen hast du überall gefunden und das war so gut und das hat voll geliefert.
Das war einfach sehr liebevoll gemacht.
Ich hoffe nicht, dass bei uns jetzt jemand noch ausschert und sagt, der Film ist nichts, weil das ist für mich jetzt 2024 gehört das irgendwie zum erweiterten Kulturgut dazu, ja? Also, der nimmt das die.
Das kann ja keiner mehr ausscheren. Wir haben ja schon alle, was sagt der Christian, hat ihn noch nicht gesehen.
Okay. Weil es ist so eine schöne. Das ist
auf meiner Wunschliste, weil A, von dem, was ihr erzählt habt, und B, mit den Schauspielern, die dabei sind. Hier Jim Cummins hat noch keiner erwähnt, den ich letztens hier auch mit dem, diesem Werwolf-Film so abgefeiert habe. Auch einer der Filmemacher auf Letterboxd, die mir ein Like auf eine Bewertung seiner Filme mir gegeben haben, da habe ich mich sehr gefreut.
Also, cool. Aber diese ganzen Anspielungen auch, ich bin ja immer extrem audiophil, wie präsent und eklig die Stimme von unserem Bösewicht, also diese Dynamik, dieser Bass in der Stimme war, das war unheimlich schön unsympathisch. Und ich wusste auch echt, als diese zwei Arschgeigen in der ersten Sekunde angekommen sind, du hast sofort erkannt, das sind die Deppen vom Dienst, das sind solche Arschlöcher. Das hast du im Bruchteil von einer Sekunde sofort gecheckt. So unsympathisch.
Beide sind Arschlöcher. Der eine ist die absolute Dumpfback und der andere ist so ein richtig durchtriebenes Arschloch. Genau. Ja.
Nee, das also, war wirklich war echt perfekt. Er war perfekt.
Ich habe 9 von 10.
War perfekt gemacht.
Echt, ja. Und geht es euch genauso wie auch in vielen Quentin Tarantino-Filmen, wo du noch immer nicht weißt, was ist mit diesem Charakter? Warum schaut er so aus? Also die verhalten sich, obwohl vieles erklärt wird, trotzdem komisch. Ja, hier mit unserem Schönling am Anfang und so. Also irgendwas stimmt da auch nicht. Ja, das finde ich sehr interessant. Und ja, selbst, ich würde mal sagen, Uma Thurman, Fußfetisch-Anspielungen sind vorhanden. Also ich glaube, selbst Quentin Tarantino schaut sich den Film an. Und vielleicht ist es ja auch echt ein Wortspiel, ja, sagt es uns. Last Stop in Yuma, ja, Yuma Thurman County, ja.
Ja, stimmt, das ist dir aufgefallen.
Total.
Dann aber Yuma Thurman schreibt man ohne...
Aber vom Ausspiel. Ja.
Aber nein, Yuma, es gab doch diesen, wie hieß denn, 8-10 to Yuma, oder?
Stimmt.
Western, Western. Also es gab ganz alten Western und ein Remake davon.
Ja. Genau. Sehr cool, aber Christian musst du unbedingt schauen. Und bei dem Film bin ich mir sicher, dass der sehr bald irgendwo sehr
nach Yuma, genau. Ja, genau, den gucke ich.
Okay. Den kannst du sicher bald
wird ganz locker
streamen. Ja, das denke ich.
Da bin ich mir auch 90% sicher, also 99% sicher, dass der taugt.
Und es hieß aber, dass diese Woche jetzt, also jetzt die Woche nach dem Filmfest, der erst in die europäische, sozusagen die Ausschreibung geht, wer den überhaupt in den Filmverleih und so nimmt. Ich kann mir vorstellen, da werden sich die ganz schön drum prügeln, wenn sie den im Screening
gesehen haben. Ja, wehe, wenn nicht, also.
Wären sie blöd, wenn nicht.
Gut, dann ziehen wir weiter und von diesem sehr erfreulichen und total schönen Machwert kommen wir nun zu einem, ich würde mal eher sagen Downer, einem kanadischen Film. Ich dachte anfangs auch französisch, aber dann habe ich das auch gecheckt mit französischer Ton und Kanada und so. Und auch, man merkt dann schon auch von der Location so, okay, wir befinden uns hier in Kanada. Der Film heißt Red Rooms und ich lese euch kurz vor, um was es in dem Film geht. Kim, 16, Justine, 14 und Camille, 13 sind tot. Entführt, gefoltert, sexuell missbraucht und zerstückelt fanden sie ihr bestialisches Ende vor laufender Kamera im Darknet. Monate später steht ihr mutmaßlicher Peiniger vor Gericht. Mit stoischer Miene und hinter Sicherheitsglas verfolgt Ludovic Chevoyer die verstörende Beweisführung der Staatsanwältin und blickt dem traumatisierten Angehörigen ins Gesicht. Sein Verteidiger plädiert auf nicht schuldig. Mit im Saal beobachten zwei Frauen den Prozess gegen den Dämon von Rosemont mit fragwürdiger Faszination. Clémentine hat sich in Chevoyer verliebt, verteidigt ihn mit Feuereifer und vor der Kamera. Noch tiefer verliert sich Model und Hackerin Kelly Ann in ihrer Obsession für das, was in Chevoyers Red Rooms vor sich gegangen sein muss. Ja, dann steht da noch, Red Rooms lässt niemanden kalt und so weiter. Ja, würde ich jetzt gleich mal sagen, hat mich auf jeden Fall in keinster Art und Weise kalt gelassen. Die 118 Minuten bin ich in meinem Sessel gesessen und hatte verschiedenste Gemütszustände von, ich bin mal gespannt, um was es da jetzt geht, bis, jetzt baut sich ein unangenehmes Bauchgefühl in der Magengegend auf. Ist absolute Spannung, also wirklich, ich war angespannt auch den ganzen Film. Ich hatte ein ähnliches Feeling wie letztes Jahr bei Soft and Quiet, dass ich wirklich von Anfang bis Ende irgendwie den Film zwar toll fand, aber auch unangenehm, was da so passiert. Es gibt kaum explizite Gewaltdarstellung, sondern das meiste spielt sich wirklich im Kopf ab. Das kann man schon mal dazu sagen. Und gerade das macht es teilweise wirklich intensiv, sehr, sehr intensiv. Ich sage noch nichts zum Urteil. Tax, wie hat es bei dir gewirkt?
Ich habe mir auch gerade eben gedacht, mir fällt es extrem schwer, über diesen streckenweise ekelhaften Film zu reden. Und dann ist mir wieder klar geworden, ganz am Anfang vom Film dachte ich, macht der Film mit uns Zuschauern ein psychologisches Experiment? Also der Staat, das kann man ja schon verraten, startet in so einem Gerichtssaal, wo der Fall vorgetragen wird und dass man quasi in diese Rolle der Jury versetzt wird, dass man sozusagen verurteilen muss. Und ich dachte, spielt der Film dann damit? Ja, stellt euch selber die Frage, falls ihr den euch mal antut. War er jetzt der Bösewicht oder nicht? Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das dann stärker aufgegriffen wird, und später dann man vielleicht sich sogar sein Urteil gebildet hat, Und dann ist es genau doch nicht so. Oder dann wird es entsprechend bestätigt. Ja, also ich dachte, dass der Film einen sozusagen reinlegt. Es ging aber gar nicht so sehr in diese Richtung. Ja, es wurde dann auch
eher gezeigt, Effekt, wie so dieses... Der Effekt ist aber der gleiche, weil der Film hat dich ja im Prinzip permanent irgendwie reingelegt.
Also ja, ich meine, genau.
Die Faszination von dem Film ist ja im Prinzip so mit ein bisschen Rückblick. Natürlich geht es um diese grauenvollen Verbrechen, die da mutmaßlich begangen wurden. Ich sage jetzt mal mutmaßlich,
ja.
Um nicht zu spoilern. Aber ich meine, im Prinzip sind die eine Rahmenhandlung, weil im Prinzip bist du nur fasziniert von diesem tolle Berufsbezeichnung Model und Hackerin. Ja, von dieser Person, weil du einfach, also ich habe selten einen Film gehabt, wo ich so überhaupt keine Ahnung habe, was die eigentlich für eine Rolle spielt, was die will.
Geil, gell?
Ja. Wahnsinn. Und es war wirklich, also du gehst da echt so von einer Sekunde auf die andere durch jede Möglichkeit, warum sie das jetzt tut. Und sie macht dann auch immer wieder so widersprüchliche Dinge und ist also auch so eine total widersprüchliche Persönlichkeit, die du überhaupt nicht greifen kannst.
Ja.
Ja. Und das, also wahnsinnig toll gespielt auch, muss ich sagen. Das war unglaublich, so diese Kälte in der Person, weißt du? Aber ohne irgendwie unsympathisch zu sein.
Aber die Kälte auch so, dass du wirklich dadurch gar nicht weißt, wie sie überhaupt zu diesem Fall.
Total und authentisch auch.
Chevoyer, wie sie zu dem überhaupt steht.
Sie tut prinzipiell irgendwelche Sachen, die du jetzt als emotional betrachten könntest, aber sie tut die mit einer Kälte, dass du überhaupt nicht weißt, was jetzt dahinter steckt.
Mhm. Also, weil es ja auch kein Spiel ist, sie berechnet ja Dinge und so. Also mal sehen.
Eben und wo es mich sehr stark triggert, wo es mich eigentlich in so Filmen sehr stark triggert, sie ist ja auch Hackerin, beziehungsweise sehr affin, was ich sage jetzt mal Crypto-Currencies und sowas angeht. Und was mich da immer triggert, ist, wenn da Dinge absolut unrealistisch dargestellt werden, wo ich mir dann denke, meine Fresse, dann lasst es halt. Wenn dann wieder wenn jemand hackt und ich mir denke, was macht der da? Das sind einfach nur irgendwelche Bildschirme, die so aussehen sollen, als würde da jemand, wie sich jemand hacken vorstellt, ist das alles mega realistisch gemacht. Und wirklich, da ist nichts dabei, wo ich sage, das haut mich jetzt aus der Immersion raus, sondern ich nehme dir das komplett ab.
Es gab eine Geschichte, wo sie hier von ihrem selbst programmierten KI-Assistenten da schwadroniert hat. Das war ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir aber an der Grenze. Ja, noch relativ
am Anfang. Ja, der Assistent war das, war da gebe ich dir recht.
Wie sie diesen Assistenten selbst abgeschirmt vom Netz in einem eigenen VPN-Kack-Cloud-Scheiß. Also das war so ein bisschen, dass ich sage, okay, da hören wir jetzt auf mit dem Thema.
Das war aber auch eine Erfindung.
Nicht mehr viel.
Ja, ja. Da muss man einfach sagen, das war eine Erfindung. Alles andere waren ja alles reale Sachen, die es gibt und die man benutzen kann. Und da haben sie sich halt was Eigenes überlegt. Und das ging so ein bisschen nach hinten los, richtig, ja.
Das hat
Online-Poker und so. Und
das hat gut funktioniert. Also ich meine, wir hatten ja sogar unseren Krypto-Experten dabei, der gesagt hat, dass diese ganze Krypto-Geschichte okay ist, nicht das Tool seiner Wahl. Auch. Ja, aber nicht das beste Tool, hat er, glaube ich, gesagt.
Ja,
aber
genau.
Das kann man schon nehmen. Ja.
Ja.
Also es ist von führender Krypto-Seite akzeptiert, wie es im Film dargestellt war. Und ja, auch das hat alles wahnsinnig gut gepasst. Und also kann man echt als auch eine dicke, dicke Empfehlung und nicht zu viel Gedanken machen vorher, finde ich den vielleicht zu krass wegen dem Thema. Weil das Thema ist schon bedrückend.
Das Thema ist sehr bedrückend.
Das ist natürlich klar.
Aber ich finde es auch schön, was du gesagt hast. Das geht nicht bei dem Thema explizit in alle Details und es geht dann auch gar nicht mehr explizit nur um das Thema, sondern eigentlich um das, was die beiden Mädels da so treiben oder was da so passiert.
Genau, aber wie sich die soziale Beziehung zwischen den beiden Damen entwickelt, ist natürlich spannend zum Zuschauen.
Ja.
Und auch dann eben im Rückblick, wenn du weißt, wie es dann endet und was da noch alles passiert.
Ja.
Und dann siehst du so ein paar Sachen, auch die sie am Anfang natürlich gesagt und getan hat, siehst du, deswegen, ja, und so vielleicht. Aber und auch ganz, ganz schick, ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, wenn man sagt, dass ihre Motivation hinter dem, was sie tut, in aller ihrer Kälte verborgen bleibt.
Ja.
Also darüber kann man dann spekulieren. Und es gibt, glaube ich, genug Ansatzpunkte in dem Film, wo du sagst, ja, das könnte sein, das könnte sein. Aber also man denkt noch drüber nach, ja, und ja, nicht, ja, nicht so wie über hier Soft and Quiet wie letztes Jahr, das war halt eine andere Art und Weise von bedrückend.
Ja, ja. Obwohl ich, für mich war es ähnlich vom Feeling, aber das ist wahrscheinlich sehr subjektiv. Wie ich den Film geschaut habe, habe ich mich ähnlich gefühlt. Ja, ich war so ein bisschen, man ist so teilweise auch ein bisschen hilflos, weil man kann das jetzt, was jetzt gerade passiert, nicht abschalten. Man würde gerne vielleicht gerade mal den Mute-Knopf drücken.
Aber ich fand da tatsächlich zu meiner eigenen Überraschung Soft and Quiet noch ein bisschen schlimmer.
Okay.
Weil, kommt aber ja wahrscheinlich daher, weil Soft and Quiet eher ein alltägliches Szenario war, in das du irgendwie dich reinfühlen konntest.
Ja, stimmt.
Also dieses
auf jeden Fall.
Ja, aber es war auf jeden Fall ein Bombenfilm. Also
Bombenfilm, wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Und ich hätte mir vorstellen können, also das ist beim Filmfest nicht der Fall, aber wenn der einfach mal wo läuft oder den jemand schaut, gibt es auf jeden Fall in dem Film aber schon Stellen, wo jemand entweder wirklich wegschaut, den Sound ausmacht oder sogar den Film ausmacht, weil er doch zu intensiv ist.
Ja,
obwohl stimmt, du kaum was siehst. Das passiert alles im Kopf und über Sound, über Ton.
Ja, und über, das ist so, das ist so wie teilweise auch wie bei diesen, wie heißt denn das, Reaction-Videos. Du siehst die Reaktion der anderen Menschen auf das, was sie sehen, was du aber in dem Fall als Zuseher nicht sehen darfst.
Guter Punkt. Das habe ich vergessen zu sagen. Genau. Du siehst deren Reaktion. Das ist wie der Reaction-Video-Effekt. Ja.
Genau.
Ja, und jetzt stellt euch einfach mal einen Reaction-Video-Effekt vor für jemanden, der sich einen Snuff-Film anschaut. Und ihr hört gleichzeitig den Ton. Wenn ihr das ertragen könnt, dann schaut den Film, weil der Film ist sehr gut.
Genau.
Ja, cool. Dann gehen wir direkt weiter. Dann sind wir da, glaube ich, erstmal so, dann waren wir da raus.
Dann haben wir den Christian wieder zurück.
Der Christian ist zurück, genau. Dann kamen nämlich schon die letzten beiden Filme.
Aber warte mal ganz kurz, Peter. Christian, interessiert dich der noch hier, der
ja,
Red Rooms? Ach so, Red Rooms.
Interessiert mich nach wie vor. Ich habe schon, also letztes Jahr das erste Mal von dem gehört, im Zuge von Berichterstattung vom Genre geschehen. Ich glaube, in Sitges lief der. Und da haben sie den schon so ziemlich gefeiert, aber halt auch sehr ernst und sehr bedrückend. Und es ist, ich mag sowas manchmal nicht gucken, aber irgendwie reizt er mich sehr.
Ich glaube, in der richtigen Stimmung, Christian, solltest du ihn irgendwann auf jeden Fall mal schauen, weil es einfach, das war alles, eigentlich war alles drin, was wir gesagt haben. Ich glaube, wir haben da auch nichts vergessen. Und er triggert dich auch nicht bezüglich Hacker, denke ich. Das ist auch, glaube ich, auch was du nicht so gern magst, wenn es dann einfach komplett dämlich wird, aber ernst gemeint ist.
Genau,
ernst
gemeint ist. Das macht mich auch immer kirre. Ja.
Cool, dann kommen wir zum vorletzten Film von diesem Jahr und ist ein spanischer Film. Ich würde mal sagen, jetzt kommen wir mal wieder in die Richtung eines.
Ich wollte gerade sagen, der war argentinisch später. Ein argentinischer Film.
Ah, sorry, spanischsprachig, genau. Argentinischer Film mit spanischer Sprache natürlich, aber mit Untertiteln. Danke dafür, genau. Und ist auch sehr stark in, wie nennt man es? Ich würde jetzt nicht sagen argentinische Kultur, sondern argentinische Mythen sind Teil des Films oder sind sehr wichtig für den Film. Wir sind mal wieder jetzt angekommen nach all den Filmen, die wir gerade besprochen haben. Habt ihr schon gemerkt, es war wenig so klassisch Horror, vielleicht Exorzismus in die Richtung dabei. Genau in die Richtung kommen wir jetzt. Der Titel des Films ist When Evil Lurks. Und ich lese euch kurz vor, um was es geht. In der argentinischen Provinz ist Aberglaube tief verankert. Bei den Brüdern Pedro und Jimmy führt er zu nackter Panik, als sie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft einen furchtbar entstellten Mann finden, der in seinem Bett bei lebendigem Leib verrottet. Er muss von einem Dämon besessen sein. Doch wie wird man das blutrünstige Wesen aus den Tiefen der Hölle los, wenn 7 strenge Regeln jede Intervention unmöglich machen und der bestellte Exorzist zerfetzt in den Büschen liegt? Ihr verzweifelter Versuch, das Böse abzuwenden, führt in die Katastrophe, denn es kennt kein Erbarmen, mit nichts und niemandem. Ja, das ist mal so die Beschreibung. Und da darf jetzt der Christian direkt losstarten, nachdem das dein erster Film am zweiten Tag war. Ja, was hast du da gesehen? Wie fandst du das, was da passiert ist?
Ja, genau. Es war mein erster Film, zweiten, auch weise gewählt, wobei ja, wie gesagt, Red Rooms und Yuma mir schon auch sehr getaugt hätten, war die Wahl auf den. Und ich fand ja das Erstlingswerk oder sagen wir zumindest das Vorgängerwerk von dem Regisseur Terrified schon unglaublich stark und spannend, haben mir gedacht, da will ich mehr sehen, was da noch kommt, wenn der ein bisschen mehr Geld kriegt. Und das hat er ja hier auch bekommen. Das kam ja auch im Vorfeld bei der Ansage mit mehr Budget. Das sieht man im Film auch deutlich an. Fand den auch unglaublich gut gemacht. Ich fand die Prämisse, ich fand es genauso genial, weil es wird nicht übererklärt und nicht übererzählt. Das war, man hat es gemerkt irgendwie, da, manche hatten da so ein bisschen das Problem damit, so, hä, was ist denn das jetzt da, was soll denn so ein Rotten sein?
Ja, das war leider mein Problem.
Und das gibt schon, das kann ich schon verstehen, aber mir hat das total getaugt. Mir hat auch diese ganze Art und Weise, wie der Film aufgebaut ist, super, super gut gefallen, auch wie er dann versucht, mit seinen Kindern zu flüchten und dadurch eigentlich erst alles schlimmer macht, als es eigentlich war. Und der Film ist so unglaublich fies an vielen Stellen, mit auch, also auch Triggerwarnung mit Gewalt gegen Kinder. Ja. Es ist, hat, also echt toll. Also mir hat er richtig, richtig gut gefallen, auch wenn er, ich weiß jetzt nicht, ob das da an der, also, dass es aus Argentinien ist und dass man da eventuell ein bisschen mehr von, keine Ahnung, der Folklore oder so sagen oder sonst irgendwas verstehen müsste, um das Ganze nachzuvollziehen, weil da sind schon ein paar Fragezeichen in meinem Kopf auch. Aber trotzdem fand ich den klasse. Also der hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Und im Text steht es mit diesen 7 strengen Regeln. Das habe ich auch erst über die Lauf, das war aber eigentlich auch im Film, über die Laufzeit so langsam zusammenpuzzelt, welche Regeln es denn ja alles so gibt. Also es war jetzt nicht so gut, plakativ.
Die Oma hat es ja mal vorgesagt, die Regeln, aber ich finde die Beschreibung auch gar nicht so gut. Also der Film läuft, also das ist so, die Beschreibung, die finde ich schon ein bisschen irreführend. Das schadet jetzt nicht, weil man kann sich den Film anschauen, ohne gespoilert zu sein, wenn man mal die Beschreibung liest. Ja. Aber es war definitiv, wie der Christian sagt, das war ein ganz toll gemachter Film. Der hatte viele frische Ideen. Hat mir ein ganz kleines Quäntchen, Terrified hat mir ein ganz kleines Quäntchen besser gefallen, muss ich sagen. Okay. Ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Also ich glaube, lieber als du, Peter. Deutlich.
Ja, aber bei mir ist aber, ich sag's aber echt nochmal, ich fand den, im Nachhinein finde ich ihn jetzt sogar wieder besser, als ich ihn im Kino gesehen habe. Im Kino hat mich der abgehängt. Ich habe einfach nicht so ganz gecheckt. Ich konnte sozusagen das, was auf der Leinwand passiert ist, nicht so wirklich genießen, weil ich manches einfach nicht gecheckt habe, warum die das jetzt machen. So,
ja, ich muss sagen, kapiert. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich habe dem heute noch mal einen halben Punkt abgezogen, tatsächlich bei Letterboxd. nicht, weil ich gesagt habe, nee, also dafür waren einige Sachen, muss ich jetzt einfach so sagen, auch einfach ein bisschen zu doof. Also so diese, wo man, klar kann sein, dass uns da was von der Folklore fehlt, wobei ich nicht glaube, dass es da um eine echte Folklore geht, ja, sondern das ist so ein
bei uns.
Ja, ja, so. Das
wäre ja dann eine echte.
Ja, geneben. Nee, das wäre eine echte Folklore.
Aber das ist wirklich, weiß ich auch nicht, ob das auf irgendeinem echten Sage basiert oder
könnte man sicher mal recherchieren. Also der Punkt ist, wir haben das ja, glaube ich, auch beim Rausgehen schon festgestellt. Es ist so, die Gesamtstory als Komplettes ist nicht wirklich logisch. Ja, weil auf der einen Seite wird das, was passiert, als Allgemeinwissen dargestellt, wo es sogar behördliche Vorgehensweisen gibt.
Und wir haben das Protokoll aktiviert, gell?
Wird das Protokoll aktiviert, die ganze Stadt macht die Lichter aus und auf der anderen Seite nimmt die zwei Jungs keiner ernst. So richtig, ja, also das ist so, da kann ich dann nicht mehr so ganz richtig mitgehen. Also das ist irgendwie so eine Dissonanz, wo ich sage, okay, die macht es mir ein bisschen schwierig. Das ist vielleicht auch das, wo du gesagt hast, da hatte ich der Film ein bisschen abgehängt, Peter. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil ich mir teilweise auch gedacht habe, warum passiert denn das jetzt? Das wissen doch alle, dass es diese Rotten gibt.
Ja. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Du wirst in diesen Kontext reingeschmissen und dieser Typ, der da so vor sich hin vegetiert und nicht mehr so fit ausschaut. Ja?
Also aber wir wollten gerade sagen, also so diese
er ist so richtig schön eklig gemacht. Also ich habe eine riesen Freude gehabt. Der war so
ja, genau. Diese,
also ich habe ihn schon Welt gerochen. War, ja?
Also, diese Welt war an sich total cool, wo du sagst, okay, es gibt jetzt so ähnlich, wie du sagst, wieder beim schlimmste Bild von Peter, wo du sagst, es gibt eine Welt, in der jeder weiß, dass Vampire existieren. Ja? Jeder weiß, dass es halt so ein seltsames, ja, seltsames Ding gibt mit so Dämonen oder dem Bösen oder sowas. Und man aha, lebt halt irgendwie damit. Das finde ich eine total faszinierende Prämisse. Das Problem damit war an dem Punkt, dass das halt nicht wirklich konsequent umgesetzt haben und teilweise einfach, wo es gerade gepasst hat, davon abgewichen ist.
Aber es gab ja echt so Highlight-Momente, nee, auch mit den
Hunden. Ja, eben. Ich mag den gar nicht schlechter machen, als er ist, den Film. Das ist tatsächlich das einzige Problem, das ich damit hatte, dass es halt nicht konsequent durchgezogen war. Aber zum Anschauen hat er wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja.
Also deswegen auch ganz große Empfehlung, hat auch ein Like kassiert bei Letterboxd. Also Empfehlung von mir durchaus auch, da gehe ich beim Christian mit. Cool gemachter Film und ich freue mich schon drauf, was der Kollege als nächstes regisiert.
Ich darf ruhig noch ein paar Filmchen machen, genau.
Ich habe noch ganz kurz was nachgeschaut dazu, weil ich noch wegen dem Background schauen wollte, bin auf was Spannendes gekommen. Weil der Regisseur hat auch ein Q&A gemacht auf so einigen Fantastic Fest sozusagen und hat da gemeint, die Inspiration waren News Stories about über Pestizide, die durch die in Argentinien irgendwelche Health Issues auslösen. Mhm. Und das war sozusagen ein bisschen seine Inspiration, das einfach mal weiterzutreiben, was dann da so passieren kann. Also das Mystische hat er dann wahrscheinlich sogar einfach vielleicht über andere Sagen damit rein projiziert. Und was auch noch interessant ist, ihr auch gesagt hat, es gibt sozusagen wirklich feste Systeme schon, die dann greifen, wenn sowas eintritt, aber die Bürokratie steht dem Ganzen dann im Weg. Kam das, also die schreiben ja, dass das in dem Film sozusagen auch rüberkam, dass sie eigentlich wissen, wie sie bei solchen Entdeckungen zu handeln haben, aber dann die Bürokratie da ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern, wann das da genau ein Thema ist.
Aber bei dem mir hat dieser... Ja, genau.
Okay.
Ich hatte so ein bisschen eine Vorfreude ganz am Anfang. Sieht man ja so, wie soll ich sagen, so Cyberpunk-Astronomie-Instrumente. Und ich dachte, dann kommt
die haben mich an Dark, der mich an Dark erinnert.
Ja, wahrscheinlich. Und dann dachte ich, wow, geil, jetzt kriegen wir noch so krasse Exorzismus-Sachen, so weiche Satan und dann wird irgendwas aufgebaut. Aber das kam nicht so, wie es mir vielleicht
stimmt, vorgestellt hat. Da hat er ein bisschen Potenzial verschenkt, weil er ja doch auch, wo sie dann auch zu dieser Frau gehen, die ja
genau, mit dem
weiß, Kompass was man machen so, muss.
Ja, und genau, und ich dachte auch, geil.
Schon einen Rotten mal quasi besiegt hat und so. Das stimmt. Da, ich würde schon auch sagen, verschenktes Potenzial ist durchaus drin.
Ja, so wie wenn dieser Stab blau leuchtet, dann irgendwas so, ich keine Ahnung, ja.
Und ich finde ihn jetzt im Nachhinein, als ich auch noch ein bisschen was dazu gelesen habe, finde ich ihn jetzt besser als beim Schauen. Also beim Schauen hat er mich nicht abgeholt, aber ich kann es voll nachvollziehen, dass man gut findet. Es ist keineswegs so, dass ich sage, der würde, wenn ich ihn nochmal schaue, würde er mir vielleicht sogar noch besser gefallen als beim ersten Mal.
Ja. Nee, war ein toller Film. Also kann man wirklich quasi fast vorbehaltlos empfehlen. Ne?
Ja, definitiv.
Absolut.
Ja. Und war der einzige Film, war vielleicht auch wirklich ein Film, der gut zu diesem Fantasy-Film-Horror-Festival so richtig gut gepasst hat, fand ich, ja.
Ja, da sage ich dann im Fazit noch was zu, weil da steht im Programm auch noch was Interessantes dazu, auch zur Filmauswahl.
Da habe ich im Vorfeld, geh mal nachher mal drauf ein. Weil
genau. Wir haben dann noch, nehmen wir uns dann noch kurz die Zeit, weil wir sind eh schon wieder in die Überlänge geraten, aber den
letzten Film. Geschwätzert halt gern, gell?
Den letzten Film des Fantasy-Filmfests müssen wir natürlich auch besprechen. Da geht es allerdings relativ schnell, weil der Einzige, der von uns in dem Film noch war der Christian. Yay. Da haben wir drei anderen, hatten da schon die Segel gestrichen. Ein spanischer Film, dieses Mal wirklich auch aus Spanien.
Spanischer Film,
genau, und der Film hat den Titel I'll Crush You All und ich lese euch kurz vor, um was es in dem Film geht. Da muss ich nur schauen, das ist ganz interessant, weil hier nämlich auf einmal oben im Programm nicht steht, um was es geht, sondern
echt nicht?
Da unten erst. Wartet, ich habe das vorhin schon gecheckt. Jetzt, hier habe ich es. Tarado, ist das der Name von dem ja, Charakter? Ne? Tarado, frisch aus dem Knast, will endlich ein normales Leben. Gabriel Tarado, frisch aus dem Knast, will endlich ein normales Leben führen. Doch als sein Vater überraschend stirbt, ist das der Auftakt zu einer massiv aus dem Ruder laufenden Tour de Force, in der urplötzlich immer mehr rivalisierende Parteien auf dem Familienhof aufkreuzen. Wer genau gegen wen Ansprüche erhebt oder Rachepläne schmiedet, ist bis zum gerissenen Finale so unübersichtlich wie egal.
Ganz genau.
Ja, Christian.
Es ist sogar auch nach dem Finale so unübersichtlich wie egal. Muss ich gleich noch dazu sagen. Also genau, also ich fange mal an. Der Film ist, wie es so oft so, also wie es auch letztes Jahr so war, ein richtiges Highlight für Liebhaber am Ende. Aber sie wissen schon, da gehen nicht mehr viele rein. Wir waren sehr wenige in dem Kino. Der Ludi ist Gott sei Dank noch bei mir geblieben, sodass ich nicht alleine den Film gucken musste. Hätte ich auch gemacht. Musste ich aber nicht. Und wir hatten einen Heidenspaß. Also es waren wirklich nur noch eine Handvoll Leute in dem Kino. Und der Film ist auch echt low budget. Also letztes Jahr war der Abschluss ja Good Boy. Der war, also ich denke mal, ähnliches Budget hatten die beiden Filme. Nur ganz andere, ganz andere Filme. Es ging schon mal so mit genialst los, dass der Regisseur auch Grüße ans Publikum, ja hallo, ihr Deutsche mit dem meinen Film und das ist eine Rachegeschichte, bla, und erzählt so ein bisschen und auf einmal kommt von der Seite der Hauptdarsteller rein und schubst ihn vom Stuhl und schmeißt ihn gegen die Wand und er stellt sich in die Kamera und sagt, schaut euch den Film, sagt erst auf Spanisch so, schaut euch den Film an und dann so, ich mache euch alle fertig im spanischen deutschen Akzent. Wunderbar. Also echt, ist geiler Auftakt. Besser kann es gar nicht sein. Hat das ganze Kino war dann schon gehuckt. Leider kommt dann der größte Nachteil vom Film. Die Erzählstruktur und auch das Pacing ist leider echt miserabel. Die erste Dreiviertelstunde, 50 Minuten, das hätte man alles so straffen können. Er spielt halt frisch aus dem Knast und will halt der Musterschüler sein, schlechthin, weil er halt keinen Bock mehr hat, zum Knast zurückzugehen und bricht auch sogar mit seiner Freundin, also bricht alle Kontakte zu seiner Freundin ab, weil die immer noch Kontakte hat zu den Kleinkriminellen, wo er vorher halt war, und er möchte halt unter keinen Umständen mehr wieder reingezogen werden und möchte halt das wirklich sein Leben ganz sauber leben und schafft es auch. Er war früher auch Boxer und trainiert auch weiterhin schön jeden Morgen und schaut dementsprechend auch gut auftrainiert aus. Und das merkt man dann auch in dem restlichen Teil vom Film, dann, wenn er dann zulangt, auch an. Das ist echt viel Action, viel Hirn aus. Die Action ist teilweise sehr gut inszeniert, teilweise sehr inszeniert. Manche Sachen sind wirklich genial, manche Sachen, der kriegt da irgendwie zu viel auch auf die Nase und das ist alles so. Man merkt dann schon, dass echt vorne und hinten das Geld gefehlt hat. Manche Sachen sollten halt eigentlich schön blutig und brutal wirken, wirken dann aber halt zumindest gewollt gut zusammengeschnitten, so dass es halt, dass zum Beispiel einer halt, es ist schöne Slapstick-Szene, wie einer in eine Machete fällt. Solche Sachen sind dann halt da drin und wirklich ein Riesenspaß. Und man weiß eigentlich die ganze Zeit nicht, wer gegen wen, warum. Man kriegt mal so ein bisschen raus, dass sein Bruder wohl irgendwie Kohle geklaut hat und dann kommen aber mehr Parteien, als eigentlich Interesse an dem Geld hätten und dann kommen halt irgendwelche kleinen Mafiosi noch und wie gesagt, eigentlich wurscht, weil am Ende müssen einfach alle dran glauben.
Ja, alle gecrushed.
Werden alle gecrushed, genau.
Lustig, im Programm gibt es da immer so eine Icon-Beschreibung zu den Filmen. Da steht hier Bang Bang mit so einem Explosionsding, dann Violence mit einer Faust und Popcorn Party mit einem Popcorn-Eimer.
Ja, ja,
genau. Beschreib's, glaube ich.
Christian, bist dabei.
Ja, bin ich dabei, genau. Viele Shootouts, und zwar eigentlich mehr Shootouts, als es gebraucht hätte, mehr Faust-Action und so. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon den hier Farang gesehen hat. Auf den freue ich mich so mega. Der war letztes Jahr auch einer der hochgelobten, die so bodenständige Gewalt mit hier so Bärnackel-Fights und sowas auch zeigen. Halt nicht
bodenständige Kung-Fu. Gewalt.
Bodenständige Gewalt, genau. Ja. Also halt so realistisch mit auf die Fresse.
Das ist so lustig, weil letztes Filmfest hast du den Begriff geprägt, den haben wir dann auch in Untertitel der Folge gepackt, Partygewalt.
Partygewalt. Ja, das ist ja auch, das ist hier sehr, also Farang ist nicht so Partygewalt, das ist mehr der hier, also
Alcrush. Okay. Und Shootouts können halt schneller langweilig werden. Ich finde auch dann so Faustkämpfe und sowas, das ist oft unterhaltsamer als Shootouts, ne?
Richtig, und gut geschnitten und gut gemacht mit einer guten Stunt-Crew macht das richtig was her. Bei Shootouts, dann wird dann sehr schnell mit CGI nachgeholfen und auch mit CGI Blut nachgeholfen. Das wird hier nicht so viel. Dafür ist es sehr blutarm, wenn die dann schießen. Und manche Leute kriegen auch mehr Schüsse ab, als man eigentlich glauben würde. So, Herr Hallo, der wurde jetzt gerade mit so einer abgesägten Shotgun in die Schulter getroffen oder in den Bauch getroffen, der braucht jetzt nicht mehr aufstehen. Ja, tut er aber. Ja, und solche Sachen, das ist so ein bisschen, naja, also wie gesagt, er ist fernab von perfekt, aber als Abschluss und auf dem Fantasy-Film ist halt, da war er halt echt perfekt.
Cool.
Deswegen ist kein Film, den man sich alleine so, also Fips, wenn du dir den alleine auf Prime dann guckst, dann wirst du schon sagen, so, wow, das ist halt schon echt
sehr. Ja, ich glaube, es klingt ein bisschen so, als wäre es ein Partygewaltfilm, den du halt am besten in so einem Kino anguckst, bei so einem Filmfest, ne?
Genau. Und dazu hat er aber zu wenig Zug, ne? Also, wie gesagt, in den ersten 50 Minuten passiert fast nichts. Und dann passiert zwar relativ viel, aber auch da ist, also allgemein Erzählstruktur und Pacing müsste besser sein. Und ich hoffe halt einfach mal, dass der noch mehr Chancen kriegt, der Regisseur, weil das.
Ja. Das kann ich schon. Und dann war es over, liebe Leute. Und in dem Sinn, glaube ich, gehen wir direkt ins Fazit rein, damit wir das Ganze nicht überstrapazieren. Ich wollte noch eine Sache.
Darf ich noch ganz kurz, weil ich es vergessen habe?
Ja.
Weil ich es vorhin ja schon erwähnt habe, hier, dass Jim Cummings mein hier Werwolf-Film geliked hat, mein Review. Sowohl der Ludi als auch ich haben beide ein Like von Mario Mayo, dem Hauptdarsteller.
Von der liked auch alles, oder? Der
liked alles, weil die sind halt auch auf Promo und die finden es halt auch fett geil, dass ihr Film im Fantasy-Filmfest läuft. Und deswegen, die liken alles,
sehr was nicht cool.
mal auf dem Baum ist. Und da waren wir aber schon sehr erfreut.
Ja. Ihr habt ja gerade vorhin auch schon gesagt zur Filmauswahl und Ratax, du hast auch gemeint jetzt mit dem, dass nicht so viele Filme, was du dachtest, so horrormäßig auch unterwegs sind. In dem Filmprogramm am Anfang steht, ich lese es kurz vor, die erste gute Nachricht, nachdem die letzten Festivalausgaben auffällig düster ausgefallen sind, kann jetzt wieder ausgiebig gelacht werden. Und dann zählen sie so ein bisschen auf. Also es war, glaube ich, auch wirklich dieses Mal Absicht, einige komödiantischere Werke mit einzustreuen. Mehr als sonst wahrscheinlich. Also war wohl mit reiner Absicht so.
Ja, genau. Also es war gut gemischt, aber ich hatte mich auch wirklich auf so einen richtig super fiesen Horrorfilm gefreut. War ja auch dabei, wenn Evil Lurks, das war ja schon fein.
Das war das dann. Ich will mal ganz kurz, mein Fazit fällt recht schnell aus, weil es sehr ähnlich ist zum letztjährigen Fazit. Ich kann euch nur sagen, ich habe die Zeit mit euch natürlich sehr genossen. Nächstes Jahr hoffentlich wieder länger auch mit dem Christian, der ja diesmal nicht so lange dabei war. Wir waren eine größere Crew. Ne? Es haben sich noch ein paar Leute uns angeschlossen, der reinen Geekzone. Auch die Geekzone-Fanbase war mit am Start. Wir waren teilweise bis zu 7 Leute im Saal. Ne? Da komme ich
wir
auch schon.
Eine Macht.
Es war genial. Also das Kino war besser, es war aufgewertet. Es war, die Filmauswahl war cool. Ich habe jetzt schon Bock, nächstes Jahr wieder hinzugehen. Das kann ich euch jetzt schon spoilern, dass ich jetzt nicht sage, okay, das war einmal cool und dieses Jahr nicht. Nee, ich hab so Bock, dass wir da wieder zusammen hingehen. Das müssen wir uns bewahren, solange es das gibt. Es war mega, mega, mega cool. Ich habe einige Filme gesehen, die mich richtig abgeholt haben. Es gab natürlich auch was dabei, was mir nicht gefällt, aber mein Durchschnitt ist, glaube ich, relativ hoch von meinen Bewertungen. Da bin ich, glaube ich, irgendwo zwischen 3 und 4 Sterne wahrscheinlich unterwegs. Vielleicht kleine Kritik oder nicht unbedingt Kritik, sondern einfach was, wenn uns jemand hört, der auch mit der Organisation was zu tun hat oder da vielleicht auch irgendjemand kennt, da waren wir uns, glaube ich, auch einig. Die Pausen zwischen den Filmen, und das hat uns letztes Jahr schon genervt, das war dieses Jahr auch so, sind einfach insgesamt zu kurz bemessen. Wenn man drüber nachdenkt, dass es als Verpflegung dieses Mal noch nicht mal Nachos gab. Das irgendwie gibt's die nicht mehr in dem Kino, sondern es gab halt Popcorn, Süßigkeiten, Chips, aber sowas. Nachos sind auch kein echtes Essen, aber damit könnte man sich schon mal als Abendessen, als Notbehelf da aushelfen oder man läuft schnell und holt sich einen Burger und schiebt sich den zwischendrin rein. Vielleicht kriegt man es ja hin. Also das wäre doch einfach eine Option, das Ding vielleicht nicht um 13 Uhr starten zu lassen, sondern vielleicht schon um 12 Uhr und mit dieser einen Stunde zumindest eine Abendessen oder eine Abendpause einzuplanen. Ich glaube, da wären einige Leute dankbar, wenn es sowas gäbe, weil man ist schon ziemlich am Rushen zwischen den Filmen und ist so gar nicht, kann auch gar nicht so viel drüber reden oder das nochmal sacken lassen, weil dann geht es direkt weiter. Ist mein Eindruck, denkt ihr auch, oder? Dass da vielleicht ein bisschen mehr Spielraum schon angenehm wäre. Ja, das würde es chilliger machen.
Ja, ich würde sogar ein bisschen weitergehen und sagen, fangt bitte um 11 Uhr an.
Ja, war auch mein Vorschlag.
Und macht einfach die Pausen dazwischen so, weil eigentlich ist ja immer so eine halbe Stunde Pause vorgesehen.
Ja.
Aber irgendwie dann fängst du nicht pünktlich an und am Schluss waren es, glaube ich, das eine Mal waren es, glaube ich, 16 Minuten Pause, die dann gerade reichen, dass du aus dem Kino rausgehst. Dann gehst du wieder einmal außen rum und stehst wieder drin. Und ja. Natürlich, der gute Deutsche hat natürlich seine Handtücher da platziert, obwohl man das ja eigentlich nicht soll. Ja?
Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Jeder, der das hört und dort war, und ihr wart jemand, der da seine Jacken oder seinen Rucksack zum Liegen reservieren hatte, mach doch sowas bitte nicht.
Das ist doch nicht einfach der Kack-Mallorca-Urlaub, Mann.
Ja eben, warum macht ihr sowas und warum reserviert ihr manchmal auch Plätze, die ganz außen sind oder nicht mal ganz außen verstehe ich noch. Also einfach, warum lasst ihr euer Zeug da drin? Nehmt es doch bitte mit und nehmt euren Müll auch mit, das schadet niemanden, wenn man danach eh wieder in den Saal muss. Und dann muss man halt ein bisschen früher wieder da sein. Natürlich, und vielleicht würde es, wenn die Pausen länger wären, diesen Druck auch ein bisschen rausnehmen, weil viele halt wahrscheinlich sagen, ich reserviere mir den Platz jetzt einfach mal, weil ich muss mir jetzt unbedingt irgendwo was zu essen schnell holen und werde es nicht ganz pünktlich zurückschaffen. Also da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und gleichzeitig reserviert doch keine Liegen. Also sind wir solche Allmanns, dass das sein muss. Und wir natürlich teilweise als 7er Crew, die dann einfach versucht hat, auch nebeneinander zu sitzen, das war dann gar nicht so einfach, wenn dann da einfach 4 Plätze frei waren und dann hat jemand mit einer Jacke reserviert. Also da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn die Jacke einfach mal woanders platziert wird, weil ja, so geht's halt dann auch nicht. Was cool war, dass 2 Reihen für die Festival-Pass-Owner reserviert waren. Das waren auch wirklich die Mitte-Mitte-Reihen. Tax hatte auch die Urban Legend aufgestellt, dass da mehr Platz war. Hatte natürlich eben auch den Nachteil, dass sich dort alles versammelt hat und dort wurde natürlich auch besonders reserviert. Und dann war es auch gar nicht so leicht, da immer die Plätze zu finden. Wir haben es dann schon hinbekommen, saßen halt oft auch verteilt anstatt gemeinsam. Und was nicht so ideal war, vielleicht als letzter Kritikpunkt, weil eigentlich ist es viel zu viel Negatives für ein echt tolles Event. Die anderen Plätze, dieses Jahr gab es wohl Platzkarten. Das heißt, wenn man in der Reihe einfach keinen angemessenen Platz als 5er-Crew oder so gefunden hat und hat überlegt, okay, wir setzen uns einfach eine Reihe davor, wurde man halt ganz schnell, wenn der Film gut besucht war, von jemandem vertrieben, der dort eine Platzkarte hatte. Ich glaube, letztes Jahr gab es sowohl diese reservierten Reihen als auch Platzkarten nicht. Und ich finde, dass es da trotz letztes Jahr besser funktioniert hat, das Ganze. Natürlich saßen wir nicht immer Mitte-Mitte, sondern vielleicht auch mal weiter vorne oder noch weiter hinten, weil halt einfach kein Platz mehr war. Aber wir konnten zumindest ohne Probleme zusammensitzen.
Ja, und diese Handtuch-Hinlegerei gab es auch nicht.
Nee, die gab es natürlich dann nicht, weil irgendwie wurde jeder, lustigerweise hätte es da eigentlich gedacht, hätte es da mehr geben müssen, aber jetzt wurde halt
in diesen 2 Reihen so stark. Sie haben letztes Jahr auch drauf geachtet, Peter. Sie haben letztes Jahr von
einem Sechser auch gesagt, dass man alles mitnehmen muss.
Ja. Okay. Ja. Ja, also das bitte, das wäre so gut, aber da fängt es auch bei den Leuten an, macht halt sowas einfach nicht und bei der Organisation erlaubt sowas nicht oder lasst sowas nicht zu, weil das macht es dann einfach nervig ein bisschen. Ja, aber ansonsten mega cooles Event, ich will da wieder hin und ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Jo, Fips?
Ja, fast wie bei dir, Peter, also nur ich gehe da auf keinen Fall mehr, natürlich gehe ich da wieder hin, um Gottes Willen, das ist ja quasi jetzt schon so eine Fixture im Jahresplan.
Danke nochmal an den Christian, der uns damals beim ersten Mal ja überzeugt hat, dass wir das machen.
Genau, nein, er macht wirklich total viel Gaudi jedes Jahr und ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass so ein bisschen eine größere Bandbreite an Filmen war, auch wenn ich natürlich sehr gerne die Horrorfilme sehe. Ja, also das kann man gern so weiter betreiben, vielleicht auch jedes Jahr die Auswahl so ein bisschen nach anderen Kriterien zusammenstellen.
Ja.
Weil jetzt 10-mal Horror gucken will ja wahrscheinlich, also ich würde es machen, Christian wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall.
Aber Tax steigt dann doch relativ schnell aus.
Echt? Wieso?
Dann, na, der Tax ja auch eher.
Naja, bei 10 ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Vampirfilm dabei ist, so hoch.
Ja, würde ich mir dann schon anschauen, über den Tellerrand schauen. Also, es ist die einzige Zeit im Jahr, wo ich Horrorfilme schaue. Ich schaue ja sonst keine Horrorfilme.
Stimmt, du schaust ja gar keine.
Nee.
Taxi braucht ja immer noch irgendwas mit Gangbang dann, wie bei Dali. Dann vielleicht kann man dann nächstes, vielleicht hört ja jemand von den Veranstaltern zu, der Tax bräuchte gern sowas mit Gangbang.
Genau, Tax. Kommentiere ich jetzt nicht. Aber tatsächlich, ich finde, man braucht schon gutes Sitzfleisch. Also man muss dazwischen auch mal irgendwie echt aufstehen oder sich die Beine vertreten. Also man kann eigentlich nicht alle Filme permanent am Stück anschauen. Also
dir würden längere Pausen auch entgegenkommen?
Ja, genau. Also oder vielleicht mal eine längere Pause dazwischen, irgendwie sowas.
Ja.
Also alle Filme anschauen, das ist echt Wahnsinn in meinem Alter.
Das ist ziemlich hart. Ich fand auch tatsächlich, auch wenn es jetzt so halb freiwillig war, bei Alienoid, da hatten wir ja schon so ein bisschen die Sorge, dass wir gehen müssen, aus emotionalen Gründen. Ich fand die Pause echt super angenehm.
Ja, genau. Wir haben uns die Pause dann selbst geschaffen, haben natürlich dadurch einen Film verpasst, aber das war super. Das war am ersten Tag dann echt super angenehm, dass es die gab. Ja, ja, Christian, du hast dieses Mal ja nicht so viel mitgenommen, aber wie fandst du das Event?
Ja, immer noch genial und ich bereue es nicht, dass ich es vorgeschlagen, als auch mir im Vorfeld ja schon eine Dauerkarte gekauft habe, aber bei weitem nicht genutzt habe, bereue es trotzdem nicht. Die Filmauswahl, wenn es halt nur 10 Filme sind, dann finde ich es nicht so geil, wenn sie in so viele Richtungen gehen mit, ach, hier noch ein bisschen Arthouse und hier noch ein bisschen Komödie. Das muss es nicht sein, meiner Meinung nach. Da gibt es andere Filmfestivals auch dafür. Wenn es sich im Rahmen hält, dann ist schon okay. Aber und wie gesagt, weil so auch letztes Jahr Soft and Quiet fand ich ja da auch so passend, hat es reingepasst und das ist ja auch kein Horrorfilm und auch sowas wie Red Room ist ja kein Horrorfilm.
Ja.
Und so und trotzdem
passt es so, natürlich super rein. So ein Quatsch wie den Dali muss ich nicht mehr singen. Gell?
Ja, aber also Quentin Dupieux ist halt immer auf dem Fantasy-Fest gern gesehen. Die lieben den halt und das merkt man halt, die Veranstalter, die mögen auch dann so Arthouse-Sachen und die sind sehr stark
Filme drin. Ey, wie gesagt,
wenn es einem. Ich muss ja auch nicht alles mögen, was andere mögen, das ist ja auch okay.
Deswegen fand ich aber gerade die Mischung war aber dann schon gut, eigentlich finde ich es gut, dass es viele verschiedene Genres jetzt dieses Mal waren. Da ist halt natürlich sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass dir etwas nicht gefällt, weil du einfach das Genre halt grundsätzlich nicht so magst. Das passiert dann halt, ja. Vielleicht dann für dich oder für denjenigen direkt auch die Option, okay, da mache ich mir selbst die Pause rein und schaue den halt nicht.
Richtig, genau. Ist ja jedem was überlassen. Muss ja keine Dauerkarte kaufen, kannst du einzelne Dinge kaufen.
Ja.
Aber ich würde mir dann, wenn dann schon das volle Programm geben.
Ja, das ist ja auch auf jeden Fall. Du erinnerst uns gleich wieder, Christian, wenn es wieder soweit ist dann.
Genau. Also man kann jetzt auch schon wieder Dauerkarten für die Fantasy Film Fest Nights kaufen, aber da warte ich jetzt mal aufs Programm und da picken wir uns vielleicht ein paar Rosinen raus.
Ja, da hatte ich aber das ist im April, glaube ich, ne? Und da habe ich immer dann oft auch gar nicht so Zeit. Jetzt ist idealer Zeitpunkt gerade irgendwie auch. Dieser Anfang Februar Zeitslot ist schon echt grundsätzlich ganz gut, gerade wenn man mit Karneval oder Fasching nichts am Hut hat, passt der schon gut rein.
Genau.
Genau. Tax, willst du noch ein übergreifendes finales Urteil?
Nein, ich freue mich auf nächstes Jahr und wir müssen tracken, dass ein paar Filme dann wieder gestreamt werden können. Ja, also sind schon tolle Highlights dabei gewesen. Also mir hat super viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr cool. Ja, super. Dann waren wir ein bisschen länger halt mal wieder als geplant. Haben wir doch die 2 Stunden voll gemacht. Aber ja, ich denke schon, dass wir es griffig rübergebracht haben für diese Menge an Filmen, an Content. Jetzt hoffe ich natürlich für jeden, der da jetzt an dem Film Interesse bekommen hat, dass es vielleicht irgendwo im Kino in der Nähe auch mal die Möglichkeit gibt, den Film zu sehen. Also gerade in so kleineren Kinos könnte es schon sein. Ansonsten hoffe ich, dass es natürlich den einen oder anderen bald zu streamen oder zu kaufen gibt. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich werde mir vielleicht wirklich den anderen nochmal anschauen, mal sehen. Rewatchen ist ja, haben wir ja letztes Jahr auch schon gelernt, auch bei uns jetzt immer mehr ein Thema, dass man mal was rewatcht. Da habe ich vielleicht Bock drauf. Cool, das war schön. Schöne Folge. Danke euch allen fürs Hören. Gebt uns doch gern auch mal Feedback, gern auch auf unserem Discord, ob ihr da, wenn ihr den Film geschaut habt, ob ihr es genauso seht wie wir. Schaut unbedingt bei letterboxd.com vorbei, weil jetzt ist da der Philipp sehr aktiv, der Christian ist sehr aktiv, ich bin eher so am Raten, also ich rate schon alle Filme, die ich schaue, ich schreibe nicht so viel, aber Philipp und Christian bemühen sich auch wirklich dort immer eine recht ausführliche, aber auch griffige Bewertung zu schreiben. Schaut da vorbei, folgt den beiden. Ihr müsst eigentlich nur dem Christian erstmal folgen, dann findet ihr uns auch alle in seiner Follower-List. Und der Christian, da haben wir eh immer in den ganzen Shownotes seine Links zu unseren Listen und zu unseren Filmfest-Listen. Apropos, wir haben jetzt auch hier in den Shownotes die offizielle Liste verlinkt vom Fantasy Filmfest zu den 10 Filmen, die jetzt gezeigt wurden. Wenn euch so manches zu schnell ging oder der Titel nicht mehr ganz präsent ist, könnt ihr da nochmal reinschauen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Dann hört ihr uns ja in 2 Wochen schon wieder. Es war jetzt eine Sonderfolge und in 2 Wochen gibt es wieder eine reguläre Geekzone, dann auch wieder mit Gaming-Content. Und bis dahin, eine schöne Zeit und viel Spaß beim vielleicht einem Film schauen oder auf einen Film freuen, den wir hier beschrieben haben. Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Bis bald.
Lucy Kowalski.